Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reminiszenten. Ich begrüße den liebreizenden Sebastian, der mit mir in der Leitung ist.
Liebreizend? Ja. Wo sind wir denn hier gelandet? Also ich weiß, dass wir einiges bei unseren Zuhörern gut machen müssen für unsere Abstinenz, aber untereinander sollten wir doch wenigstens ehrlich bleiben.
Ich bin ehrlich.
Du Drecksgesicht, du.
Ja. Ach, da sind wir da wieder. Ja, es hat ein wenig gedauert, bis wir wieder uns gemeldet haben. Es hatte so diverse private und arbeitstechnische Gründe, dass es ist schwierig gemacht hat, eine Folge aufzunehmen, aber die Folge, die wir heute besprechen, haben wir ja auch schon ein bisschen länger geplant und jetzt dürfen wir sie endlich aufnehmen und freue mich sehr drauf. Emi, das ist ein toller Film, den wir heute besprechen. Sebastian, was hast du dir alles für heute vorgenommen?
Oh, was ich mir vorgenommen habe, ist nicht so viel Mist zu erzählen.
Okay.
Das heißt mal, nee, also vorgenommen habe ich mir gar nichts. Also einfach mal den Flow genießen und schauen, ob du auch gut vorbereitet bist. Weil auch wenn wir viel Zeit hatten, heißt das nicht, dass ich viel gemacht habe.
Ja, das ist ja das Problem.
Kommt ja bei mir sowieso alles aus dem Wissen. Ich weiß es einfach.
Ja, klar. Aber deswegen bist du ja auch mein genialer Partner. Ja, also zur Erklärung, wir werden auch so, haben wir beim letzten Folge schon gemacht, ein bisschen kompakter werden. Wir lassen jetzt also auch das sogenannte Vorgeplänkel ein bisschen weg, einfach um auch die Arbeit an den Folgen zu erleichtern, damit wir wieder ein bisschen mehr Folgen machen können, weil es ist schon unser Plan, dass wir wieder ein bisschen öfters auftauchen. Der Podcast ist definitiv nicht tot. Und will
ich glaube, das sagen wir jedes Mal, oder?
Ja, ja, aber wir haben schon eine Menge lieber Zuschriften bekommen, für die möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass die Aufmerksamkeit dann doch irgendwie da ist. Habe ich mir auch sehr gefreut und Sebastian ja auch. Irgendwie das gibt uns dann auch immer wieder so ein bisschen den Anstoß zu sagen, ja, wir müssen jetzt auch mal wieder. Vielen Dank nochmal für diese ganzen lieben Nachrichten und dass euch die alten Folgen da alle gefallen. Das wissen wir echt sehr zu schätzen. Und wir geloben Besserung und mal gucken, wie es dieses Jahr läuft.
Ja, und wenn es länger dauert, dann hört man sich einfach wieder die Big Trouble for Little China an. Die dauert ja so lange, wie die Pausen dann zwischen den Folgen sind.
Das ist richtig. Irgendwie so. Das werden wir heute nicht toppen. Eventuell dann doch, weil ich doch, also du sagst ja, ich bin nicht vorbereitet, aber ich bin gut vorbereitet. Ich habe den Film oft geguckt. Zeit hatten wir ja ein bisschen und habe auch irgendwie so zwei, drei schöne Sachen gefunden. Also wie gesagt, das Geplänkel lassen wir jetzt auch weg und wir werden auch die Filme ein bisschen kompakter besprechen und werden auch nicht mehr so viele Einspieler machen, sondern einfach nur so die ikonischen Momente und die halt wichtig sind auch für unseren Podcast, damit wir einfach die Arbeit ein bisschen da erleichtern, weil der Schnitt doch immer sehr aufwendig war und viel, viel Zeit gebraucht hat und damit wir da einfach wieder ein bisschen mehr produzieren können. Also, lieber Sebastian, was ist der Film des Tages heute?
Bevor ich den Titel erwähne, erstmal ein kleiner Disclaimer. Wir wissen, dass das politisch nicht mehr korrekt ist, der Titel. Aber wir werden ihn trotzdem erwähnen und wir werden auch bei diesem Begriff bleiben während der ganzen Folge, weil der Film heißt halt so. Und es geht um den Baseballfilm Die Indianer von Cleveland.
Aus dem Jahre 1989. Und ich finde es auch nochmal wichtig zu erwähnen an der Stelle, das ist ein Werk seiner Zeit. Wir haben uns den auch bewusst ausgewählt, den Film, weil, also als wir uns den so gepitcht haben, haben wir auch gedacht so, oh ja, das ist schon ein Film, wo man aktuell in viele Fettnäpfchen treten kann. Und das werden wir auch versuchen zu vermeiden.
Achso, mein Ziel war, in jedes Fettnäpfchen hineinzutreten.
Umso leichter, dann kann ich es besser erklären.
Ja, okay.
Es ist ein heikles Thema, weil der Name Indianer von Cleveland oder auch diese Mannschaft so auch ja nicht mehr existiert. Die haben ja auch ihren Namen geändert. Wir werden am Ende der Folge auch nochmal drauf eingehen und das auch nochmal erklären und aufgreifen und vielleicht zwischendrin in der Folge sowieso auch nochmal, dass das auch seine Berechtigung hat, warum man das jetzt auch nicht mehr so nennt. Der Film ist aus den 80er Jahren und hat auch des Weiteren noch die ein oder andere Fallhöhe, wo man runterpurzeln kann. Und da wollen wir natürlich dann auch drauf eingehen. Und ich bin auch mal gespannt. Wir haben uns dem Fall nicht abgesprochen und bin auch mal gespannt über deine Meinungen zu den einzelnen Passagen. Es ist ein Film aus unserer Jugend, der mir schon sehr viel bedeutet. Den habe ich schon sehr oft gesehen. Und ich weiß auch noch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war ich so 12 Jahre und habe das mit meinem Cousin im heimischen Wohnzimmer mit Flips und Chips und alles, was dazugehört, irgendwie genossen. Ich denke da auch immer sehr positiv dran zurück, weil ich weiß noch, ich habe sehr viel gelacht und ich lache auch heute noch. Also die Gags kriegen mich auch noch und das ist ja auch ein Grund, warum der Film auch eine große Fanbase hat.
Ja, aber nochmal zurück zum Titel, ja, weil das machen wir normalerweise auch immer, halt den deutschen Titel mit dem amerikanischen vergleichen. Also das Problem vom Titel her hat eigentlich nur Deutschland, weil im amerikanischen oder im englischen Original heißt er halt Major League. Major League, das ist der Begriff für die Liga im Baseball in Amerika. Also eigentlich sozusagen wie, weil jetzt bei uns der Film Bundesliga ins Kino kommen würde. Das hat man natürlich im Deutschen nicht gemacht, weil Major League wäre in Deutschland kein Ausdruck gewesen, oder kein Begriff gewesen, der verständlich gewesen wäre für die Leute. Und deswegen hat man halt den Film wahrscheinlich dann die Indianer von Cleveland genannt, weil es halt um das Team der Cleveland Indians, also 1989 noch, die Cleveland Indians, ja, die im Zentrum dieses Films stehen.
Genau. Aktuell heißen sie die Cleveland Guardians, haben auch ihr Logo und alles geändert und spielen aber auch immer noch in Cleveland und es geht auch immer noch um Baseball. Und das ist eigentlich so mit eine der guten Facetten an dem Film, ist, dass wir, also du ja auch, gell? Du hast den ja auch relativ jung gesehen. Und also, dass man so einen Film geguckt hat über eine Sportart, die man eigentlich gar nicht so richtig kennt. So, man weiß sie grob zu erklären und man kann so grob mitdenken, aber die eigentlichen Regeln waren mir damals definitiv nicht bekannt. Und in dem Film geht es schon sehr explizit um Baseball und auch die Feinheiten dieses Sports, wenn man das so nennen möge. Das ist auch irgendwie so ein sehr faszinierendes Feature an dem Film, dass man den ja eigentlich mit 12 überhaupt nicht verstanden hat. Und ich war erst vor 5 Jahren in Los Angeles, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und da war ich auch bei einem LA Dodgers-Spiel, das war mein erstes Live-Spiel. Und ich habe auch zuvor nie ein Baseballspiel gesehen, also komplett. Und ich war mit meiner Frau am Eingang schon, da kam die Frage von meiner Frau, wie gehen eigentlich die Regeln? Und da war ich dann schon aufgeschmissen. Dann haben wir uns da einem netten Fanservice zugewendet, also ein sehr, sehr netter Fanservice, der uns wirklich eine halbe Stunde lang das Spiel erklärt hat. Und dann leuchtete so das ein oder andere ein. Und als man es dann auch gesehen hat im Stadion, war es noch einfacher. Und wir hatten auch irgendwie sehr nette Sitznachbarn, die uns auch immer noch weiter informiert haben, was jetzt gerade passiert ist. Also das ist schon ein sehr komplizierter Sport an sich mit dem Regelwerk. Aber der Film schafft es, das wirklich, dass man ihn gucken kann, ohne dass man Ahnung haben muss von Baseball. Und man versteht ihn trotzdem.
Ich habe dir nicht mehr zugehört.
Nein. Damit ist die Folge jetzt wieder beendet. Es ist eine kurze Folge gewesen. Ja.
Du hast deine Meinung dazu kundgetan und das reicht aus. Nein. Ja. Also du hast ja von deiner Jugend erzählt. Also ich kann nur sagen, also und der Wichtigkeit oder ob der Film dir gefallen hat und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ich habe dir nicht ganz genau zugehört. Ich kann nur dazu sagen, dass dieser Film mit einer der Beweggründe war, wahrscheinlich sogar der Hauptbeweggrund, dass sowohl ich als auch einige meiner Schulkameraden damals dann angefangen haben, Baseball im Verein zu spielen.
Stimmt, kann ich mich daran erinnern, ja.
Also es gab noch einen anderen Grund, das war dann noch der Mitschüler, der in Amerika gewesen war für ein Jahr zum Schüleraustausch. Und als der zurückgekommen ist, hatte der drüben in Amerika halt Baseball gespielt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir vorher schon den Film gesehen hatten oder erst als er wieder zurückgekommen ist. Aber das waren so die zwei Beweggründe, weil er dann auch hier spielen wollte und mit dem Film dann auch wahrscheinlich genügend Material hatte, um uns zu überzeugen, dass wir daran Lust haben. Wahrscheinlich war es einfach nur, weil wir, ja, keine Ahnung, uns gegenseitig so ansprechen wollten und die Zitate aus dem Film bringen wollten, sodass man sich dann dazu entschieden hat, Baseball zu spielen.
Ja, also ich muss noch zu erklären, ich bin nicht Teil dieser Mannschaft gewesen. Wir kannten uns zu dem Zeitpunkt schon, aber nicht so gut, wie wir es heute tun. Und ich war auch einer dieser Fußballkinder. Ich bin mit Fußball groß geworden und habe da meine Karriere vernichtet. War ein passabler Spieler, aber kein sehr guter. Aber da war meine Zeit irgendwie mit aufgebraucht, meine Sportzeit. Und aber ich bereue es ein bisschen, weil ich glaube, ich hätte an Baseball viel Spaß gehabt. Also je mehr ich auch so dieser Filme dann jetzt auch so ein bisschen mehr verstehe, auch gibt ja, Baseball ist ja sehr oft Thema, irgendwie habe ich da schon sehr viel Bock drauf, das mal selbst mal richtig zu spielen. Weil fehlen mir jetzt aber aktuell leider die Leute.
Man muss auch sagen, also Baseball ist schon normalerweise, wenn ich jetzt mal diesen Film außen vor lasse und andere Baseballfilme, Baseball ist ein Sport, der zum Zuschauen recht langwierig und auch langweilig sein kann, wenn man Pech hat. Zum Spielen ist es aber komplett anders, finde ich.
Ich muss da dazu sagen, ja, du hast, also, dass man Pech haben kann, das ist klar. Es kann auch extrem langweilig werden, wenn die ganzen Mannschaften nichts hinkriegen. Aber ich war jetzt zweimal live im Stadion. Einmal, wie gesagt, bei den Dodgers und einmal bei Stanford, bei der Universitätsmannschaft irgendwie. Und es war beides Mal ein unfassbar geiles Sporterlebnis. Also es ist komplett anders als ein Fußballspiel. Es ist auch komplett anders als man beim Eishockey oder beim Basketball, auch in Amerika. Das ist halt ein kompletter Familienevent. Da sitzen wirklich Gruppen von 20, 30 Mann, die zusammengehören. Und es ist ruhig. Und da spielen die spielen ja 3 Stunden, 3,5 Stunden und so weiter. Und die kommen auch erst nach 20 Minuten oder gehen auch mal eine halbe Stunde was essen und so. Das ist so zugeschnitten auf Amerikaner, weil die dann einfach mal eine halbe Stunde woanders sein können. Und dann kommen die wieder, weil die nicht so gefixt sind an so Sportereignisse, wie wir das sind. Und ich fand es eben total cool, das zu beobachten, weil ich auch immer der Erste im Stadion war. Ich war auch bei den Dodgers, kam ich an das Stadion. Und dann kommt da gleich so diese Ordner, die sagen dir dann, was für einen Block du gehen musst. Und dann gucken die mich an und sagen, you're German, ne? Und dann war klar irgendwie so, ja, dass ich eine Stunde vorher da war, weil ich mir das Stadion hier halt angucken wollte. Da war ja auch das Stadion, wo Nackte Kanone gedreht wurde. Mhm. Also das ist der Grund, warum ich da überhaupt erst hingegangen bin. Und dann gab es halt Tickets für $30. Und das ist im amerikanischen Sport schon also ein Schnäppchen. Und ich habe aber da auch am weit entferntesten Punkt gesessen, der vom Geschehen weg. Aber es war trotzdem alles toll zu sehen. Und man hat die Stimmung bekommen und die singen 2-3 Mal bei dem Spiel. Aber sonst ist da so ein bisschen Anfeuerungsrufe. Aber da brandet jetzt nicht sowas auf wie jetzt in einem Bundesliga-Stadion, wo es wirklich um die Wurst geht.
Ja, dazu sollte man aber auch nochmal, kommt natürlich immer drauf an, zu was für ein Spiel man geht.
Richtig.
Also, weil, was viele jetzt, unsere Zuhörer, die sich jetzt mit dem Sport nicht so auskennen, vielleicht wissen sollten, was auch in dem Film irgendwo mal thematisiert wird, ist nämlich, dass so eine Saison ohne die Playoffs über 162 Spiele geht.
Richtig.
Das heißt, du hast einen jeden Tag gefühlt ein Spiel.
Ich habe es mal ausgerechnet. Also die Dodgers haben in dem Monat allein 24 Spiele in einem Monat, am April. Das sind irgendwie fast 4, 5, was habe ich mir aufgeschrieben? Kann ich nicht mehr lesen. Aber es sind auf jeden Fall fast jeden Tag im Monat ein Spiel. Und da ist noch nicht einmal trainiert worden. Also, ja. Da ist kein Training dabei.
Ja, aber sagen wir es mal so, zu den Fans, also es gibt ja Dauerkartenbesitzer, ich glaube, aber die gehen nicht zu allen Spielen. Und jetzt dann, wenn du dann irgendwie in einem halben Jahr bei 162 Spielen immer dir die Seele aus dem Leib schreien würdest, glaube ich, hättest du für den Rest deines Lebens keine Stimme mehr. Wenn du aber zu so einem Playoff-Spiel gehst oder zu den World Series, da sieht das dann schon ein bisschen anders aus, stimmungsmäßig.
Ja, da ist der Druck auch höher, klar. Ich meine, ich gucke die World Series ja jetzt auch, seitdem ich da war. Ich bin jetzt auch so klar ein Dodgers-Fan geworden, weil ich habe da auch noch mal andere schöne, positive Erlebnisse gehabt, irgendwie da in dem Stadion. Das war wirklich erste Sahne. Und das ist schon bei der World Series am Ende, das ist schon, da kriegst du Gänsehaut, also auch von der Stimmung im Stadion. Das war jetzt bei meinen Live-Anwesenheiten jetzt nicht so. Aber es war trotzdem cool, es war trotzdem sehr nett und ich fand es einfach auch ein sehr schönes Sporterlebnis, weil es halt auch einfach mal so friedlich war. Kann man das so sagen? Irgendwie so. Es war so, mir geht's ja tierisch auf den Sack, dass ich da dauernd mit irgendwelchen Bengalo-Fackeln und mit irgendwelchen Geschrei und Zerstörten und dass man immer warten muss, bis die Idioten aus dem Stadion raus sind, bis man selbst rausgehen darf. Also das nervt mich dann schon so ein bisschen beim Live-Sport und das fand ich dann in Amerika alles ein bisschen entspannter. Da ging es irgendwie mehr um ein Event und mit Familie. Also gerade beim Baseball.
Du hast ja beim Baseball dann auch in der Mitte des 7. Innings, wo dann vom Stadionsprecher aufgerufen wird, dass sich alle mal bitte strecken und stretchen. Und dann wird noch ein Lied zusammen gesungen.
Ja, ja, genau. Das war auch sehr nice, weil unser Nachbar, der hat dann auch gesagt, jetzt müsst ihr euch aufstehen und jetzt mitsingen. Und dann haben wir es ein bisschen so versucht. Und dann waren wir doch eher das Gelächter.
Hattet ihr noch Take Me Out to the Ball Game?
Ja, Take Me Out to the Ball Game lief da, genau. Also das ist 5 Jahre her, genau, ich kann dir das Video mal schicken, ich habe es natürlich komplett aufgenommen, also so ist man dann, aber es war wirklich, es ist ein cooler Sport irgendwie und natürlich ist auch meine Liebe dazu, da sind halt wegen diesen Filmen, also Indiana von Cleveland war schon immer einer meiner Lieblingsfilme und die ganzen Baseballfilme, die danach oder auch davor schon gekommen sind, irgendwie so das Feld der Träume oder eine Liga für sich, irgendwie das sind so alles so richtig.
Andy's Männer.
Ja, absolut, das sind so Filme, die sind ganz oben bei mir in der Liste, also von Sportfilmen definitiv ganz weit oben. Und das ist halt das Lustige, dass man halt so eigentlich über eine Sportart was guckt, die man nicht 100% versteht. Aber was ich noch ganz vorhin vergessen habe, als du es vorhin erzählt hast, fand ich irgendwie, und der wabert so durch meinen Kopf, der Gedanke, irgendwie, als du gesagt hast, der würde bei uns Bundesliga heißen, der Film. Stell dir mal vor, es wird so einen Film geben. Ja. Bundesliga.
Fußball und dann halt als Comedy über Heidenheim oder sowas jetzt sozusagen.
Ja, oh, das ist gut. Und dann so zusammengewürfelte, auch so, ich meine, Indiana von Cleveland hat sich ja auch diese ikonischen Spieler, die Typen, die es da so immer gab, haben sich ja auch zusammengenommen und dann in ihre Rollen reingebaut. Ich meine, man muss das schon mal, können wir ja schon mal sagen, David S. Ward, der Autor und auch der Regisseur des Films, ist ein großer Indians-Fan gewesen und oder immer noch und hat den Film auch ein bisschen deswegen gemacht, weil er seine Mannschaft endlich mal gewinnen sehen wollte. Die Cleveland Indians sind auch in Amerika bekannt dafür, dass sie nicht viel gewinnen und auch eher eine Mannschaft aus dem unteren Tabellenfeld, da sind sie zu finden. Und das finde ich ja schon sehr charmant. Und stell dir vor, wir hätten hier so eine Mischung aus Lukas Podolski und Lothar Matthäus oder irgendwie sowas.
Also Gerd Müller dann noch als Stürmer oder dann Mario Basler als der rauchende, burgerfressende.
Ja, und jetzt hast du nur, wir haben nur alte Spieler, ne? Von den aktuellen wird es schwierig.
Ja, das ist ja immer so. Also dass die nächste Generation werden dann von den Spielern heute so reden, wie wir halt über die Altgedienten, über die wir jetzt reden.
Ja. Und wir können ja auch sagen, dass wir es so ein bisschen nachvollziehen können, auch so Indianer von Cleveland. Ich meine, das ist ja auch das klassische Underdog-Geschichte und die dann auf einmal was gewinnen müssen und es dann auch tun. Und wir wünschen uns das ja auch schon seit Jahren. Wir kennen diese Schmerzen ja, ne? Du mit deinem Fußballverein, ich mit meinem Fußballverein, da läuft es ja auch nicht rund.
Ja, also aber sagen wir es mal so, mein Fußballverein war wenigstens vorher noch nie Meister, so dass ich nicht irgendwas hinterher trauern muss.
Ja gut, also da ist der Moment, als mein Verein Meister war, ist auch schon sehr, sehr lange her und ich kann mich nur daran erinnern. Also es ist ja aber auch schöner, wenn man sowas hat, also in meiner Welt, weil wenn man dann mal was gewinnt, ich kann mich noch erinnern, als wir gegen Bochum, nach einer richtigen Durststrecke gegen Bochum 3-0 gewonnen haben in der zweiten Liga, da hat das ganze Stadion 20 Minuten lang UEFA-Pokal skandiert. Und es war so selbstironisch, weil man einfach was zum Feiern hatte, weil es endlich mal seit langer Zeit so ein gutes Spiel war. Also das ist, Sportemotionen sind schon sehr schöne Emotionen und deswegen, also so ist es auch in meiner Erklärung, als ich drüber nachgedacht habe, warum ich diesen Film so gerne habe, weil es halt auch mit diesen Sportemotionen und auch diesem ganzen Feeling drumherum zu tun hat. Und deswegen gefällt mir der Film auch so gut. Ja, jetzt sind wir schon relativ abgeschweift. Das ist, die Folge wird dann doch wieder 3 Stunden lang. Ne? Aber im Großen und Ganzen können wir jetzt auch schon mal zu Crew und Cast kommen. Fangen wir mit dem Cast einmal an.
Also Macher und wichtiger Kopf hinter diesem Film ist halt David S. Ward, der Regie und Drehbuch geschrieben hat. Beweggründe hat es ja erwähnt. Er wollte halt einmal seine Cleveland Indians siegen sehen, weil das ist, ich weiß nicht, ob er schon zu diesem Zeitpunkt gelebt hat, als sie die letzte Meisterschaft hatten. Das war nämlich in dem Jahr, lass mich nochmal gucken, 1948. Ja. Das hat sich auch seit dem Film nicht geändert. Also die haben seitdem keine World Series. Also World Series ist sozusagen der Super Bowl des Baseballs.
Und sie nennen sich danach auch Weltmeister.
Das ist halt typisch Amerika. Also diese Finalserie heißt ja World Series. Also man kann schon sagen, dass die amerikanische Liga natürlich schon auf jeden Fall, also zu 100%ig die wichtigste und größte Liga ist. Aber es kommen immer mehr Spieler aus dem Ausland hinzu in die Liga. Ich glaube, das war jetzt dieses Jahr. Oder war das noch Ende letzten Jahres, hat zum Beispiel die deutsche Jugendnationalmannschaft die Amerikaner besiegt.
Und spielt nicht der Sohn von Steffi Graf jetzt auch in der, und André Agassi jetzt auch in der deutschen Baseball-Nationalmannschaft?
Ist Pitcher in der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, cool. Also ist es sowieso total krass. Ich meine, der amerikanische Sport, um auch nochmal ein weiteres Mal abzuschweifen, der amerikanische Sport hat schon so ein ziemlich cooles System. Also das kann man verteufeln oder kann es ganz groß finden. Ich glaube, da gibt es 2 Wege. Ich persönlich finde es total super, dass also auch im College schon unfassbar viel gemacht wird oder auch in den Highschools ja auch schon diese Sportarten auch forciert werden und auch die Leute schon beobachtet werden und da kommen super schnell Talente heraus und die Qualität der Mannschaften sind schon sehr hoch. Also der Sport, der dir da geboten wird, egal ob das jetzt Eishockey, Football, Baseball oder Basketball ist, das ist alles sehr, sehr hoch. Und ich durfte ja ein bisschen länger da in Stanford mal sein, der Universität in Amerika. Und das ist alles allererste Sahne. Das ist ein Schwimmstadion, das sucht seinesgleichen. Tennisplätze, die sind vom Feinsten. Die Stadien sind riesengroß. Das ist ja teilweise, gehen da 70, 80, manchmal bei manchen, glaube ich, Universitäten sogar 100.000 Menschen rein. Ne?
Beim American Football sind die größten Footballstadien die der Colleges.
Ja, es ist der Wahnsinn. Das ist alles also sauber. Da kannst du vom Boden essen. Aber auch die ganzen Bedingungen, die Trainingsbedingungen, die haben Trainer, Krafträume, alles vom Feinsten. Und da steckt die schon sehr viel Geld rein, weil sie natürlich dann am Ende in diesen Ligen auch sehr viel wieder reinholen, sage ich mal so. Weil auch, also die Baseball-Liga ist die Sportart mit den meisten Zuschauern weltweit. Ne? Also hat natürlich damit zu tun, dass sie so viele Spiele haben und die spielen. Und ist auch, wenn du im amerikanischen Fernsehen mal ein bisschen folgst. Ich lag ja 2 Tage auch mal flach irgendwie, dann habe ich die Glotze angehabt. Es läuft rund um die Uhr Baseball. Du kannst alles gucken. 24 Hours, 7 Tage die Woche.
Was mich halt immer gewundert hat, die Spiele sind ja meistens mittags.
Ja.
Auch während, halt, wie wir gesagt haben, so viel die Anzahl der Spiele, 162 Spiele, da sind natürlich auch die ganze Zeit während der Woche. Wie viele trotzdem im Stadion sind zu dieser Zeit?
Ja, absolut. Also und es ist wirklich super oft ausverkauft und es war auch nicht einfach und es war echt ein popliges Spiel, ne, was ich da gesehen habe. Mhm. Das war ganz früh in der Saison. Da ging es um Nüschte. Und das war richtig brechend voll. Und die Preise bei mir waren $30, aber unten war $150 aufwärts, ne, wenn du näher am Spielfeld sitzt oder vor allen Dingen in diesen Zonen sitzt, wo man auch Bälle fangen kann. Die sind natürlich am begehrtesten, also immer in diesen Abschlagregionen, weil das so für die Kinder mit das Größte ist, natürlich einen Ball zu fangen, der über die Bande geht. Ja, also ist es wirklich zu empfehlen. Wer das mal die Chance hat, sowas auch mal live zu sehen, es muss nicht nur immer Fußball sein. Baseball ist ein starker Sport. Wie sind wir jetzt eigentlich hierher gekommen?
Also wir waren bei David S. Ward.
Ja.
Was kann man zu David S. Ward sagen? David S. Ward ist Drehbuchautor, der ja also vorher schon den Oscar gewonnen hat für Der Clou.
Ja.
Auch der Drehbuchautor von Schlaflos in Seattle ist. Hat er da eigentlich auch den Oscar gewonnen?
Nee, hat er nicht. Hat er nur für Der Clou bekommen.
Also man muss auch sagen, er hat jetzt nicht sehr viele Filme gemacht. Das ist bei ihm überschaubar. Also es ist jetzt keiner, der massig an Film produziert hat. Also er hat 15 Drehbücher stehen in seiner Vita und 6-mal Regie. Wobei die Regie, glaube ich, auch alles Sachen sind, wo er auch die Drehbücher für geschrieben hat.
Genau, also wir kommen ja noch zur Entstehungsgeschichte, aber ich sage dir genau, wie es abgelaufen ist. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nichts nachlesen können. Man hat nur so ein paar Kommentare von ihm bekommen, aber ich kann dir 100% sagen, wie es abgelaufen ist. Also du auch wahrscheinlich. Mhm. Kann man sich, glaube ich, irgendwie an 2 Fingern abzählen, wie das. Aber macht bitte weiter.
Hat halt 1973 den Oscar gewonnen. Dann hat es ja ganze 10 Jahre gedauert, bis er seinen nächsten Film geschrieben hat. Das war dann Die Straßen der Ölsardinen. Muss ich ganz ehrlich sagen, sagt mir gar nichts.
Sagt mir
ich schaue mal gerade nach dem englischen Titel. Canary Row. Okay, Canary Row. Aber kann ich mich nicht erinnern, dass ich den Film gesehen habe. Also der Titel auf Englisch sagt mir auf jeden Fall was.
Ja, durch die bin ich mal gelaufen. Da ist dieses supergeile Aquarium, wo auch Star Trek drin gedreht wurde, am Rande des Universums. So, das war schon, das ist so die alte Ölsardinenfabrik. Und das ist, glaube ich, so ein Drama. Aber nie gesehen.
Ja, also man muss insgesamt sagen, dass seine Filme, die nach Der Clou gekommen sind und vor dem Indianer von Cleveland, das ist halt dann 2 ausgekochte Gauner, also sozusagen der 2. Teil von Der Clou. Dann ein wahrer Jünger seines Herrn noch, der mir auch nichts sagt, im englischen Saving Grace, keine Ahnung. Und Milagro, der Krieg im Bohnenfeld.
Ja, ja.
Also ich komme mir gerade extrem unwissend vor. Und danach kamen dann halt die Indianer von Cleveland, worauf dann noch später, also Schlaflos in Seattle und King Ralph ist, glaube ich, noch einige, also bei mir auf jeden Fall bekannt. Ja,
ja. King Ralph ist auch ein sehr guter Film.
Aber sagen wir es mal so, das sind halt so die Filme, die bekannt sind und dann das war es eigentlich so von bekannten Produktionen.
Ja, ich habe 3 davon auch nicht gesehen. Also die beiden Fortsetzungen habe ich nicht gesehen von Indiana von Cleveland und ich verweigere mich denen auch. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, das macht's mir wieder kaputt. Ich liebe den Film so, wie er ist. Irgendwie. Und für mich ist es auch am Ende abgeschlossen. Und ich muss auch von diesen Charakteren nichts mehr sehen. Alles cool. Irgendwie. Ich bin mit dem total zufrieden. Deswegen verweigere ich mich dem nächsten beiden. Du hast die gesehen, ne?
Also den 2. Teil habe ich gesehen. Ja, das war ziemlicher Slapstick. Und da kommen noch ein paar der Charaktere vor. Also Charlie Sheen, Tom Berenger und sowas. Die spielen dann noch mit. Also da spielen sogar noch einige mit. Aber im 3. Teil wird es dann schon dünn. Da spielt dann eigentlich nur noch Serrano und der Roger Dorn mit. Und als Hauptdarsteller ist dann da, obwohl ich ihn eigentlich sehr gerne mag, Scott Bakula. Aber wo ich gerade sage, dass der Scott Bakula die Hauptrolle spielt, muss ich mich sogar sagen, ich erinnere mich, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, ob der Film gut oder schlecht war. Aber war, glaube ich, auch einfach nur übler Slapstick.
Ja, ach, ich, keine Ahnung. Ich habe meine Molgas schon gesagt, ich brauche den nicht. Das ist ein bisschen kleinkariert, aber so bin ich.
Ja, sie sind ja beide auch von David S. Ward geschrieben. Also,
ja.
Keine Ahnung, was da auf einmal, warum da so ein.
Wie gesagt, mich hat das ist schlechtes Marketing. Der Trailer hat es bei mir komplett versaut und bevor ich habe da, glaube ich, auch parallel eine andere schlechte Erfahrung gemacht, wo ich mal immer was angeguckt habe und es, man kennt es ja. Ich glaube, das hat sogar mit dem einem Film, den wir auch schon besprochen haben, das hat sogar mit Highlander zu tun. Das war nämlich auch so die ähnliche Zeit und da hat man den zweiten Highlander-Teil geguckt und gesagt, sag mal, wer hat euch geritten, diesen Film zu machen und wer ist denn auf diese Idee gekommen mit der und wer holt auf einmal die außerirdischen Platte auch nochmal aus dem Schrank? Also deswegen, man sollte nicht immer zweite Teile gucken. Man weiß es aber manchmal nicht. Ja.
Du wolltest noch sagen, wie denn die Entstehungsgeschichte ist. Also du weißt es nicht, also du glaubst zu wissen, wie es gelaufen ist.
Naja, klar, der hat den Oscar geholt. Der hat sich auf jeden Fall auf irgendwelchen Partys gute Leute kennengelernt, die ihm gefragt haben, was hast du denn als nächstes vor? Und dann hat er gesagt, ich hätte total Bock, mal so einen Sportfilm zu machen. Und dann haben sie gesagt, ey, Sportfilm? Keine, ja, gut, lass uns tun.
Ja, aber das war 16 dann, Jahre danach. Wussten denn die Leute überhaupt noch, dass er den Oscar hat?
Ja, egal. Da hat er auf irgendeiner Party jemanden kennengelernt. Wenn die einen Oscar gewonnen haben, dann sind die doch alle in der Academy drin da. Und dann kennen die sich doch alle untereinander. Das ist doch ein Volk irgendwie. Ich kenne ja auch lustigerweise zwei Oscar-Gewinner aus Deutschland, auch aktuelle, denen ich schon mal gearbeitet habe. Die erzählen dir dann ja auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie das dann so hinter den Kulissen abläuft. Das ist immer ganz lustig. Die kennen sich alle und gehen auch alle immer miteinander essen. Auf jeden Fall hat der da jemanden die Idee gepitcht und hat gesagt, let's go for it, irgendwie gute Idee. Und wir kommen ja noch, da kommen ja noch andere Studioentscheidungen, die in dem Film passiert sind, wo man sich gedacht hat, na, das hätte man vielleicht auch besser gelassen. Aber da kommen wir nochmal, wenn wir rumpfartig über den Film reden. In der Crew, ich habe mit der Kameramann, ist natürlich auch ein Name, der bekannt ist.
Nicht?
Ja, den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Ich
fand das eher, also wenn ich mir so sein Vita angucke.
Ja, die Vita ist natürlich jetzt nicht gerade die überzeugendste.
Da habe ich mir nur eins rausgeschrieben und das war Whisky Business.
Ja, also Reinaldo Villalobos. Ich finde den Namen einfach schon mal cool. Running Man.
Ja, aber da ist er ja nicht der Kameramann, der, ja. Sondern da ist er in der Abteilung für Kamera hat er gearbeitet.
Ja, steht hier also, so drin. Naja, wahrscheinlich war er ein Operator, also das heißt, dass er dann auf Anweisung des Kameramanns dann quasi was gemacht hat.
Er war Additional Photographer, war er. Ja.
Aber,
also er war nicht der Hauptkameramann, sondern...
Ja. Ja. Ich habe mir tatsächlich die Grillliste anguckt. Wir haben da so bekannte Namen wie Jade Snooten Howard für die Musik. Irgendwie, die ist ja auch nicht schlecht in dem Film. Die ist ja auch so 80er-Jahre-Style, alles wie wir es gewohnt sind.
Ja, aber zu James Newton Howard muss ich halt auch sagen, ja, bekannt, hat auch viele Sachen gemacht. Also auch viele große Produktionen. Aber das waren jetzt keine Produktionen, die mir wegen der Musik im Kopf geblieben sind. Also er war jetzt für die Tribute von Panem oder Fantastische Tierwesen, hatte ich mir jetzt aufgeschrieben. Ja. Oder auch die Willow-Serie. Ja, das sind große Produktionen, ja, auch mit viel orchestraler Musik, aber jetzt nicht so irgendwie sowas, was mir wirklich im Gehirn geblieben wäre. Du könntest mir wahrscheinlich die Musik von Tribute von Panem vorspielen und ich könnte nicht sagen, dass es aus dem Film ist.
Ah, ich glaube ich schon, aber den habe ich auch oft geguckt. Ja, ich gebe dir recht, es ist nicht Hans Zimmer.
Zum Glück sage ich da, aber damit meine ich wieder viele, viele Feinde wahrscheinlich.
Ja, Hans Zimmer haben eh gebrochen miteinander. Ich weiß nicht, habe ich das beim letzten Mal erzählt schon, dass ich bei dieser The World of Hans Zimmer war, mit hier in der Berliner O2 Arena.
Nicht bei einer Aufnahme, das hat es mir so erzählt.
Die 150 Euro waren mal gegen die Wand geschleudert. Weil der war noch nicht mal persönlich da. Da wurden dann immer so Videos eingespielt, so richtig schlecht, wo er auf der Leinwand, hallo, oh, und dann hat er sich mit dem Komponisten, und klar, der Komponist ist auch Teil seines Teams, aber du hast irgendwie 150 Euro bezahlt und dann spielen die auch einmal ganz kurz, egal, irgendwie, ich reg mich nicht mehr auf. Man sollte sich vorher vergewissen, ob der Kollege wirklich da ist, weil ich finde, das gehört schon dazu und dann...
Also bei 150 Tacken ja, also...
Ja, und vor allen Dingen, also, dass man dann so ganz kurz zu Fluch der Karibik anspielt, ich meine... Ja, egal. Also ich kann da keine Empfehlung für aussprechen. Kommen wir zurück zur Crew, weil ich habe mir sie alle mal so ein bisschen angeguckt und eigentlich erwähnenswert, auch wenn das Kostüm nicht so super ikonisch ist jetzt bei dem Film, weil es natürlich auch sehr viel mit Trikots zu tun hat von Sportvereinen, die schon vorgegeben sind. Aber die großartige Kostümbildnerin Erica Adele Phillips, irgendwie möchte ich einmal gerne erwähnen, weil die war halt einfach mal die Kostümbildnerin von Total Recall und Robocop. Und hat auch einen Oscar gewonnen und für Total Recall und war auch nominiert bei Robocop. Also ich meine, come on, die Frau hat alles geschafft. Da ist der Neid groß. Und ich glaube, deswegen wurde sie auch ausgewählt. Wahrscheinlich war der Direktor auch ein großer Fan von Robocop.
Aber dafür, dass sie dann einfach nur die Trikots Also zu 90% im Film dann nähen darf, ist schon ein bisschen übertrieben.
Stimmt, ja. Ach, ich glaube nicht, dass die genäht wurden. Aber sie
haben sie bei den Clevelands direkt gekauft, bei den Indians.
Hey, ist bestimmt ihre Idee gewesen, dass da die Ärmel abgeschnitten werden beim Anzug.
Ja, okay, ja.
Wie gesagt, es ist kein Kostümfilm, aber die Dame war auf jeden Fall dabei. Und ich finde, Kostüm ist sehr oft unterbewertet in den ganzen Filmen. Es ist einfach für mich auch ein extrem wichtiger Bestandteil von so einem Gesamtkunstwerk. Irgendwie gehört für mich einfach Kostüm auch echt dazu. Genauso wie Regieassistenz, die nie einen Oscar bekommen, um das mal hier erwähnen.
Haben sie auch nicht verdient.
Deswegen kommen wir ja auch ganz am Anfang im Abspann. Das ist das einzige Goodie, was wir haben, dass der First Assistant immer als erster kommt im Abspann. Oder nee, der Unit Manager, gell? Und dann kommt der First Assistant. Boah. Egal.
Da bin ich schon meistens draußen aus dem Kino.
Ach komm, du bleibst doch auch immer sitzen. Du bist doch auch so ein Sitzenbleiber.
Sollte man vielleicht noch dann über den Hairstylisten sprechen? Einfach nur daraus, um auf die Frage zu stellen, wie kommt man auf die Frisur von Vince Vaughn?
Ja, kann man auf jeden Fall den Namen doch mal nennen. Das wäre?
Francis Matthias.
Ja, ist wahrscheinlich eine Hairstylistin.
Ah, weiß ich nicht, männlich oder weiblich? Francis?
Es ist halt so, auch auf IMDb kann man das nicht immer hundertprozentig nachprüfen. Ja. Da müsste man jetzt tiefer in die Recherchen gehen.
Habe ich Vince Vaughn gesagt? Rick Vaughn.
Rick Vaughn, ja, Vince Vaughn.
Vince Vaughn ist der Schauspieler, oder?
So sieht's aus. Aber auf jeden Fall, das ist eine sehr ikonische Frisur, die es ja dann auch aufs Filmplakat geschafft hat, weil ja auch der Baseball, der das Filmplakat ziert, ja eine Irokesenfrisur bekommen hat. Ich finde sie auch übrigens unfassbar schlecht mit diesen Haken hinten. Also,
ja, die meine ich ja, diese.
Ja, ja, die hat ja nicht nur diesen Irokesenschnitt, der ja schon sehr provokativ ist, sondern auch dieses Reibeisen, was er da hinten rein rasiert hat. Das sieht
im
ja auch
Nacken, das ist.
Hatte er wohl auch selber sehr Probleme mit, habe ich gehört, irgendwie, dass er da abends beim Ausgehen das ein oder andere Mal komische Begegnungen hatte. Aber ich glaube, die hatte der generell.
Mit Recht. Also die Frisur ist schon echt selten dämlich.
Ja, ich würde jetzt mal so Production Design alles mal so weglassen. Da kommen wir direkt mal zu den Schauspielern, weil da gibt es irgendwie mehr zu erzählen. Ne?
Ja, da gibt es auch eine richtige große Menge. Also wir werden nicht alle durchgehen. Weil
alle 150 werden jetzt hier durchgegangen.
Also zu Leuten, die halt Baseball nicht kennen. Ein Team besteht eigentlich in Amerika durchaus recht vielen Spielern. Also gleichzeitig auf dem Feld stehen maximal 9 Spieler. Das reicht aber bei weitem nicht aus, um so ein Team zu vervollständigen, weil allein auf der Position des Pitchers, das ist derjenige, der den Ball wirft zu dem Schlagmann, also zu dem Batter, da hast du eigentlich ein ganzes, mir fällt jetzt kein deutscher Begriff dafür, also im Englischen heißt es Bullpen, im Deutschen
eine ganze Abteilung, genau.
Eine ganze Abteilung an Leuten, die du dann da halt durchrotierst, weil diese Position des Pitchers halt doch schon sehr anstrengend ist, wenn du so ein Spiel halt mal so über 100 Würfe aus dem Arm raushaust, die halt im Durchschnitt so wahrscheinlich 90 Meilen die Stunde haben, dann kannst du am nächsten Tag normalerweise nicht spielen, auch nicht am übernächsten Tag. Und da du ja so viele Spieler hast, hast du halt normalerweise ein ziemlich großes Kontingent an Pitchern.
Ja, also man muss auch sagen, beim Baseball ist der Verschleiß bei der Ausdauer nicht so hoch, wie es beim Fußball ist, wo man also die ganze Zeit auf- und abrennt oder Eishockey, sondern dass es da eher so diese Extrembewegungen sind wie der Wurf und der Schlag. Also das Werfen geht halt schon hart auf die Gelenke. Und wenn man das mal sehen möchte, mit wie viel Schmackes die werfen, die Kollegen, das sieht ja immer so ein bisschen komisch aus. Also man kann es nicht so richtig nachvollziehen, aber da ist ganz schön Bums dahinter. Da gibt es auf YouTube ein paar sehr lustige Videos, wenn man mal sieht, wie die Jungs Schneebälle werfen. Von denen möchte ich persönlich nicht getroffen werden. Und es gibt ja mehrere Positionen, wo die 5, 6, 7 Mann haben und sich da abwechseln müssen, weil die über so eine Saison natürlich am Ende alle dicke Arme haben. Ist ja auch Teil der Geschichte hier, ne, dass es so Knieprobleme, Armprobleme gibt und sowas. Was wollte gerade mal fragen, was war denn deine größte Errungenschaft? Was ist dein Rekord im Baseball bei den Mutterstadt Vikings?
Boah, also,
hast du einen Home Run geschafft?
Nee, also Home Run hat ja fast gar keiner geschafft bei uns in der zweiten Mannschaft. Das lag aber auch, also erstens, um einen Home Run zu schlagen, brauchst du ja auch einen Pitcher, der eine gewisse Geschwindigkeit normalerweise wirft, richtig, damit der Ball halt auch genügend Schmackes hat. Das war bei uns in der Liga jetzt etwas schwierig. Dann haben wir auf einem Platz gespielt, das war eigentlich ein Fußballfeld, also mit Leichtathletik drumherum. Das war halt ziemlich weitläufig. Also da den Ball irgendwie rauszuhauen, war schon eher, ich glaube, unser Trainer hat es einmal geschafft.
Okay, na gut. Hast du einen Strike geschafft? Ja. Du warst kein Pitcher, ne? Du warst.
Nee, ich war kein Pitcher. Das hätte ich keinem antun wollen. Das wären nur Balls geworden.
Hast du dein Trikot noch?
Nee, das Trikot, das war Vereinsbesitz, ja, soviel ich weiß. Das mussten wir dann am Schluss wieder abgeben. Das sah aber auch echt übel aus. Und also das war auch ein hässliches Trikot, was wir am Anfang hatten. Das war so kackgrau mit roten Stulpen. Bah, nee, das, also was ich aber noch habe, das liegt aber bei einem Kumpel, weil ich das eigentlich immer mal rahmen lassen wollte, ist die Teamjacke.
Okay.
Also das ist, das war dann so eine Art Bomberjacke mit dem Logo und mit dem eingestickten Namen.
Na cool. Das muss man aber sich wirklich aufheben. Ja, kommen wir zu dem Cast, haben wir ja schon gesagt. Wir haben ja schon Tom Berenger schon mal ein bisschen genannt. Der spielt so die eigentliche Hauptrolle, den Leader der ganzen Mannschaft, Jake Taylor. Wir haben Charlie Sheen, haben wir auch schon mal kurz genannt, einen Enfant Terrible, der damaligen Zeit, also das Nonplusultra war, ne? Das war so, glaube ich, der teuerste Schauspieler hier im Cast. Spielt Rick Warren, den
Pitcher. Aber war das Charlie Sheen? Ich glaube, Berenger dürfte zu der Zeit noch der teuerste gewesen sein. Also beide hatten vorher im Platoon gespielt.
Ja, aber Sheen war schon, der ging doch damals schon durch die Decke. Ich gucke nochmal ganz kurz, was davor war. Ich
glaube, das ging dann erst so richtig, also.
Die Rote Flut war davor schon. Und der war in Amerika richtig groß.
Ja, aber da war halt auch einer von vielen.
Ferris Bueller, Young Guns.
Ferris Bueller spielt da 3 Minuten.
Ja, trotzdem. Young Guns war davor, also der hat davor schon richtig große Filme gemacht.
Ja, aber da war ja nie der
Wall Street.
Wall Street, ja. Das ist
Interceptor.
Ja, aber Interceptor ist ja auch ein eher also
Genrefilm, ja.
Also ich finde ihn gut, aber der dürfte wahrscheinlich nicht. Also Ferris Bueller, wie gesagt, da hat er einen 2-Minuten-Auftritt. Platoon war so sein erster großer Film. Und Wall Street, ja. Young Guns ist er halt einer von vielen, muss man halt sagen.
Ja, aber der wurde ja genau deswegen ausgewählt, weil sie halt die jungen Helden waren. Das sind ja nur die ganzen, die damals irgendwie groß waren. Anyway, also ich bleibe bei meiner Meinung, ich glaube, dass der teuerste war. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie hat er ja danach einen sehr komischen Einschlag gehabt irgendwie in seiner Karriere.
Ja, das ging ja noch, also da kam ja noch erst noch Hot Shots und sowas. Und
oh, stimmt, Hot Shots, ja, der war gut, ja, genau. Auch der zweite.
Auch am Anfang von Two and a Half Men ging es ja noch einigermaßen.
Das war leider nie meine Serie, aber das ist ja auch Geschmackssache.
Aber er hatte schon damals in den 80ern, hatte er schon auf jeden Fall den Ruf für ein Partymensch zu sein. Also es war auch so, dass er schon während der Dreharbeiten zu Indiana von Cleveland ja häufiger eingeladen hat zum Trinken. Und
das habe ich auch gelesen.
Er hat ja auch zugegeben, dass er ja auch Steroide während der Dreharbeiten genommen hat, um auch seinen Wurf etwas schneller zu kriegen.
Genau, man muss dazu nochmal sagen, der Cast ist auch aufgrund dessen gecastet worden, ob eine gewisse Baseball-Ability da ist.
Ja, mit ein paar Ausnahmen.
Genau, also, mit ein paar Ausnahmen, mit ein paar Überraschungen, ganz genau. Es war schon wichtig natürlich, dass es die Leute nach professionellen Baseballspielern aussehen, auch wenn sie jetzt natürlich sehr schlechte spielen, aber dass diese Abläufe gut ausschauen, dass sie athletisch sind, dass es jetzt natürlich nicht so dilettantisch aussieht. Es gibt ja so, wir nennen das gerne mal Körperklaus, ne? Es ist so, dass da die Aufnahmen auf uns sind. Man kann ja immer aushelfen, das haben wir bei dem Film ja auch ganz oft gemacht, ne? Also es wurde ja sehr oft irgendwie unterstützt.
Also zum Beispiel bei Charlie Sheen kann man ja sagen, also Charlie Sheen war während seiner Schulzeit, während der Highschool war er Pitcher und hat dort normalerweise um die 80 Meilen geworfen, was nicht schlecht ist, aber normalerweise für die Major League halt nicht ausreicht. Und da hat man sich dann während der Dreharbeiten halt des Tricks bedient, dass man hingegangen ist und hat diesen Mount, also diesen kleinen Hügel, auf dem der Pitcher steht, einfach mal etwas näher zum Schlagmal, also dort, wo der Schlagmann steht, hinverfrachtet, sodass die Strecke halt kürzer ist und es dann dadurch dann wirkt, dass der Ball halt schneller vom Handschuh des Pitchers zum Schlagmal kommt und dadurch es halt wirkt, dass er dann halt schneller wirft.
Genau, man hat ja auch oft mit so Schnitten gearbeitet. Aber Charlie Sheen ist zum Beispiel einer der gewesen, die halt auch im Bewegungsablauf sehr gut aussahen. Deswegen konnte man von ihm immer Totalen drehen. Und es gab ja auch, und springe ich ein bisschen nach vorne, es gab ja einen Profi am Set, Steve Yeager, der auch eine kleine Rolle da gespielt hat. Aber das war so quasi der Consultant auf Baseball. Es ist ein ehemaliger Spieler der Los Angeles Dodgers gewesen. Zu dem kann ich auch noch ein bisschen mehr erzählen, aber zu dem kommen wir gleich nochmal. Aber der hat ja auch alle gecoacht. Der hat ja auch in so eine Art Trainingscamp genommen, die ganzen Schauspieler, um denen einfach mal so beizubringen, die Grundlagen und sie ein bisschen so rauszukitzeln, an was sie arbeiten müssen. Und der hat dann auch zum Beispiel die Sachen gedoubelt, wenn bestimmte Rennszenen waren oder wenn bestimmte Bälle geworfen werden mussten, hat das dieser Steve Yeager übernommen. Und der hat aber dann auch gesagt, dass das Charlie Sheen mit der beste Spieler von allen war. Jetzt oder der talentierteste von allen. Und der hat da schon einen ordentlichen Wurf gehabt. Und die Aufnahmen von ihm gingen dann immer.
Also der Yeager ist halt nicht der einzige Baseballspieler gewesen. Also da zum Beispiel das ganze New York Yankees Team besteht ja aus irgendwelchen alten...
Genau, aber die waren ja jetzt nicht...
Die Extras. Auf dem Feld sind halt meistens richtige Baseballspieler gewesen. Ja.
Gut, Charlie Sheen, Tom Berenger, zu dem kann man aber bestimmt während dem Film noch was sagen. Da gibt es noch die wichtige Rolle Roger Dorn, auch ein Schlüsselrolle in diesem Film von Corbin Burnson gespielt, der auch ein sehr passabler Spieler war. Und der hat zum Beispiel bei Kiss Kiss Bang Bang eine Rolle gespielt, aber sonst war die Indiana von Cleveland... Oder so ein bisschen mehr.
L.A. Law ist in Amerika noch eine ziemlich große Serie zu der Zeit gewesen. Und wo ich ihn immer gerne gesehen habe, war in der Serie Psych, da spielt er den Vater.
Oh, stimmt. Ja, das recht. Das ist mein Gang.
Was ich nicht wusste, was ich aber einen schönen Fun-Fact nebenbei gefunden habe, ist, er hat Jeet Kune Do bei Bruce Lee gelernt.
Ui. Das wusste ich auch nicht.
Wo ich mir auch gedacht habe, ich habe nie irgendeine Kampfszene mit dem in irgendeinem Film gesehen. Wenn einer bei Bruce Lee gelernt hat, warum hat er das nie in irgendwelchen Filmen angewendet?
Das ist komisch. Das ist auf jeden Fall strange.
Ja, aber fand ich interessant.
Nächste Person wäre Margaret Whitten. Die spielt Rachel Phelps. Das ist so der Bad-Charakter in dieser ganzen Geschichte.
Die Antagonistin, ja.
Die Antagonistin, genau. Sie macht die auch relativ cool. Aber zu dem ganzen Thema wollte ich nachher eh noch mal was sagen, wenn wir dann so in der Geschichte zu kommen. Dann gibt es mit einer meiner Lieblingsrollen Lou Brown, der Trainer wird gespielt von James Gammon.
Aber ganz kurz noch, also Margaret Whitten muss also von mir erwähnt werden, ja, dass sie halt noch in Das Geheimnis meines Erfolges mitspielt.
Ja, und die Hauptrolle, ne?
Nee, da, ja, also mit die, eine der, ja. Also sie spielt halt die Tante von Michael J. Fox. Oder die, ja, es ist ja, die Familienverhältnisse sind ja etwas ambivalent, sagen wir es mal so.
Ja, sie ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes Gesicht. Also auch davor und danach. Können wir weiter zu Lou Brown oder? Genau, der Trainer Lou Brown ist auch in vielen Berichten derjenige gewesen, also James Gammon, der mit Charlie Sheen um die Wette getrunken hat. Es gibt auch so einen kleinen Bericht, wo dann auch berichtet wurde, dass der Moins wirklich mit Schlagseite ans Set gekommen ist. Habe ich ja auch schon oft in dem Podcast hier erwähnt, das ist nicht so, das ist kein amerikanisches Phänomen. Das passiert mitunter auch bei uns.
Der hat bei Cold Mountain hat er mitgespielt, Silverado spielt er eine Rolle, er ist der Vater in der Serie von Nash Bridges, das ist der Vater von Don Johnson, also... Ja, also sollte man eigentlich vielleicht auch schon mal gesehen haben.
Es ist nicht unüblich, aber der hat da so ein geiles Knautschgesicht einfach mit diesem Schnurrbart und so. Der sieht da einfach, der Trainer ist eine glatte Eins, wie die es ihn erzählt haben.
Ja, und in der 1991er Serie Homefront spielt er sogar auch den Coach der Indiana von Cleveland.
Ui.
Also übernimmt er diese Rolle noch einmal. Also nicht als Lou Brown, aber als, wieder als Coach. Anscheinend hat sich Damien, der die Indianer von Cleveland gesehen hat, sich gedacht, oh, guck mal, da können wir keinen anderen nehmen als der.
Der hat den Film auch geliebt. Ja, hat den Film auch geliebt, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch Reni Russo, die spielt Lynn Wells. Reni Russo, sehr bekannt.
Lethal Weapon 3 und 4.
Genau, die Thomas Crown Affäre war toll. Kopfgeld, irgendwie fand ich auch cool.
Schnapp Shorty, Outbreak.
Ja. Mit einer meiner Lieblings-Gangsterfilme, Schnapp Shorty. Genau, und ist aber ihre erste Rolle, also ihre erste große Rolle, ist ein Model gewesen, ne, kommt aus Model-Business und ist dann bei diesem Film auch so ein bisschen entdeckt worden. Generell zu diesen ganzen Frauen in dem Film wollte ich danach auch noch mal was sagen. Also da werden wir ja beide, glaube ich, noch mal was sagen zu können. Dann kommen wir zu auch einer Neuentdeckung in diesem Film. Emmy ist Wesley Snipes, Emmy, der seine erste große Rolle hier gespielt hat, als Willie Mays Hayes.
Renne wie Hayes, schlage wie Mays. Das bezieht sich auf zwei bekannte Sportler aus Amerika. Einmal auf Bullet Bob Hayes, ein 100-Meter-Läufer aus den 60er Jahren, der bei den Olympischen Spielen in Tokio damals den Weltrekord mit 10,06 Sekunden aufgestellt hat, was damals als Wahnsinn angesehen worden ist, war auch lange Zeit der Weltrekord. Hat dann später, ist er dann sogar zum Football gegangen und ist bis heute wahrscheinlich noch der schnellste Spieler, der jemals beim Football gespielt hat. Und dann der andere Teil ist dann Mays. Also ich schlage wie Mays, das bezieht sich auf Willie Mays. Und das war ein ehemaliger Baseballspieler, Centerfielder, der insgesamt 22 Jahre gespielt hat bei den New York und San Francisco Giants. Also halt auch eine Ikone des Baseballs.
Genau. Und Wesley Snipes kennt man aus grandiosen Filmen wie Blade, Demolition Man. Weiße Junge bringt's nicht.
Passagier 57 und ja, also.
Einer seiner besten Filme. Ja.
Aber man muss halt dazu sagen, dass er halt leider im realen Leben nicht wie Hayes rennt.
Genau. Aber er sieht gut aus beim Rennen, ja. Deswegen sind alle seine Aufnahmen in Zeitlupe.
Also er muss wohl sehr langsam sein beim Rennen, also das ist schon sehr lustig, wenn man sich das überlegt.
Ja, es geht aber tatsächlich meistens darum, dass es gut ausschaut, ne? Und deswegen hat er die Rolle auch bekommen. Er muss wohl auch, glaube ich, beim Casting irgendwie alle sehr verwundert haben, soll wohl ein sehr interessantes Casting gewesen sein, sagt er selbst von sich irgendwie, weil er auch in der falschen Klamotten aufgelaufen ist. Aber dann haben sie auch gesehen, oh, so schnell ist er gar nicht. Aber dann in den Bewegungsabläufen sehen sie Hand, die er nach oben nimmt und so mit seinem sehr muskulösen Körper irgendwie hat er dann da auch überzeugen können. Und er ist ja auch eine so der lustigen Rollen in diesem Film irgendwie.
Ja, was ein bisschen komisch ist, weil dann später beschränkt sich ja seine Rollen dann, also sagen Demolition Man ist dann so das erste Mix, wo es dann halt Comedy und Martial Arts ist, aber dann später wird es ja fast nur noch Martial Arts.
Ja, genau. Aber er ist ja auch so körperlich, hat er schon sehr viel gemacht.
Also er hat auch mehrere schwarze Gürtel und fünften Grad in irgendeiner Karateform, also das kenne ich mir jetzt nicht so aus. Und viele verschiedene andere Kampfformen, wo er noch schwarze Gürtel hat. Also das ist so sein, das, wofür er bekannt ist und weswegen er dann auch später bei zum Beispiel bei The Expendables und sowas mitmachen konnte.
So wie wir haben ja auch mehrere Gürtel in diversen Sportarten.
Ja, ich im Dummschwätzen.
Ja. Gut, also dann gibt's noch den Manager Charlie Donovan, der mit der Margaret Witten meistens zusammengespielt hat, also Rachel Phelps in dieser Rolle. Charles Cyphers, der ist auch so ein also gutes Vehikel einfach so in dieser ganzen Geschichte. Hat auch bei Halloween mitgespielt und
ja, also bei vielen Carpenter-Filmen, also auch bei
ein Carpenter-Gesicht.
Ja.
Ja. Den hat man aber auf jeden Fall auch schon mal gesehen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller nochmal durch die anderen Rollen, außer du sagst immer einen Stopp. Es gibt dann in Eddie Harris noch den alten Pitcher der Cleveland Indians von Chelsea Ross. Die Fresse kennt man auch.
Ja, das war zum Beispiel auch einer, der halt auch wenigstens Baseball spielen konnte.
Ja.
Der war in seiner Schulzeit, hat der sogar nicht nur Baseball gespielt, sondern auch noch Basketball und Football. Also da war sportlich schon, hatte der schon was drauf. Also bei dem muss ich halt sagen, sonst kannte ich den hauptsächlich nur aus dem zweiten Bill und Ted-Film.
Ja, genau.
Wo er den Major spielt. Also er spielt wohl noch ein Basic Instinct mit. Ich glaube, da ist es aber dann einer der Polizisten bei der Verhörszene, soweit ich mich erinnere.
Bei der denkwürdigen Verhörszene, genau. Ja.
Ansonsten genau. Ist das halt eher etwas dünn. Also nicht so Sachen, wo man ich ihn jetzt mit in Verbindung gebracht hätte.
Genau. Ja, Dennis Haysbert hast du ja auch schon erwähnt, also der den Pedro Serrano spielt, unser Home-Run-Wunder. Mhm. Und der war auch der Präsident bei 24.
Genau.
Und diverse Serienrollen
gespielt. Heat hat er mitgespielt.
Ja, auch groß, war sehr gut. Dann kommen wir zu meiner Lieblingsrolle in dem Film. Also, das finde ich einfach, der beste Partner in dem Film ist Harry Doyle,
ja,
gespielt von Bob Uecker. Also,
und da müssen wir auf jeden Fall nochmal einen kleinen Zwischenstopp machen, weil
glaube ich auch, ja.
Bob Uecker ist eine Legende in Amerika. Was lustig halt ist, also er spricht ja hier den Stadionsprecher. Und er war auch im realen Leben Stadionsprecher. Und das wusste David S. Ward gar nicht, als er ihn für diese Rolle gecastet hat, weil Bob Uecker, der hatte auch früher als Baseballspieler gespielt. Bei den St. Louis Cardinals, glaube ich, hat er gespielt. Ist dann Schauspieler geworden, in Amerika ziemlich bekannt für Mr. Belvedere. Eine Serie, die, glaube ich, die in Deutschland nicht so
bekannt ist. Nee, hat hier keinen Durchbruch gehabt, nee.
Und er war halt auch bei Werbespots für Miller Bier, war ja sozusagen der Hauptdarsteller.
Also, aber war das nicht nach Indiana von Cleveland, von Miller Bier? Weil die haben doch dann quasi immer so auch Reminiszenzen.
Ja, aber 1982 bis 86 gab es die Miller Lite Werbekampagne, wo er mitgespielt hat.
Okay, dann ist es davor, ja.
Er war halt Stadionsprecher bei Milwaukee.
Milwaukee Brewers, genau.
Genau. Und
lustigerweise ist es auch der Drehort dieses Films gewesen.
Ja.
Also er kannte sich in dem Stadion aus wie in seiner Westentasche.
Ja.
Und hat da auch seine alten Kollegen da auch immer wieder überrascht, als er auf einmal da als Schauspieler aufgetreten ist. Und perfekt, ich meine, was hat der? 5 Minuten Screentime insgesamt, aber jedes Ding ist genagelt. Also weißt du, und er ist jetzt sehr viel improvisiert. Die ganzen ikonischen Dinge sind, glaube ich, von ihm improvisiert.
Ja.
Aber es ist auch wirklich, also es ist super schwierig, das überhaupt zu spielen, diesen Kommentator in Sport. Ich meine, wir kennen das ja, das gibt es ja in vielen Sportfilmen, dass man einen Kommentator hat, der nochmal so ein funny Sidekick ist. Aber er ist ja auch ein funny Sidekick. Und wir haben das selbst auch schon mal irgendwie oft probiert bei Filmen irgendwie, und es ging meistens irgendwie schief mit so Sportkommentatoren. Aber ich finde, der bringt halt auch noch mal so einen gewissen, so einen Sarkasmus, die Ironie da rein, und er untermalt halt auch noch mal diese, wie es um die Mannschaft gerade steht, so gut mit wenigen Dingen. Jetzt frage ich dich, was ist dein Signature-Move?
Also ich gehe davon aus, du meinst jetzt dort, wo er sich den Jack Daniels hinter das Ohr schmiert.
Ist das groß? Ist das groß?
Ist ja auch improvisiert von ihm.
Ja, ich meine, das ist einfach so Hammer. Ich finde, diese Szene ist allein groß. Und ich finde, der hat auch die besten Kommentare, also oder beziehungsweise die besten Punchlines in diesem ganzen Film.
Ja, ja, die sind ja sogar in Amerika, ist das Kulturgut fast schon. Also dieses Just a bit outside. Ist großartig. Und er spielt sich ja eigentlich selbst. Also diese ganzen,
das ist es.
Das, was er da von sich gibt und sowas, das sind auch Sachen, die er selber als Moderator, Kommentator selber bei Brewers-Spielen von sich gegeben hätte.
Also ich habe das Lieblingszitat von ihm ist bei mir, ich hoffe, das ist dann eine Sache, die wir dann mal einspielen. Wenn er dann seine Zettel durchsucht und so, ah, wir wollen heute, das Unterhaltungsprogramm wird heute gesponsert von, ach, man guckt, irgendeine Zigarette.
Irgendeine Zigarette, ja.
Und es ist, auf Englisch ist es ja gar nicht so, ne? In Englisch sagt er das nicht mit der Zigarette. Und da wollte ich jetzt einen Switch machen, ganz kurz bei Bob Uecker, zu dem wir gleich ja nochmal kommen. Aber es ist halt auch unfassbar gut synchronisiert. Ja. Diese ganzen Sätze, die da vorkommen, diese ganzen kleinen Gimmicks, die da drin sind, die haben ja natürlich auch alle zitiert und auch auf dem Schulhof hoch und runter gerufen. Und die Stimme von Bob Uecker, und jetzt möchte ich einfach mal eine Lanze brechen für Synchronsprecher, ist der leider letztes Jahr schon verstorbene Jürgen Thormann, der mitunter also die geilste Stimme hat. Und ich liebe diese Stimme. Und er ist auch Mr. DNS bei Jurassic Park. Das ist auch so ein wahnsinnig gut gesprochen. Ich meine, der Typ hat, glaube ich, 190.000 Drei-Fragezeichen-Folgen gesprochen, irgendwelche Rollen. Ist natürlich als Ian McKellen sehr bekannt geworden, die Stimme. Oder auch Peter O'Toole, Peter Sellersley, hier gerade nochmal. Und natürlich Michael Caine. Ich finde das so krass, wenn man diese Synchronsprecher dann mal sieht, aber auch dann in Ausschnitten sieht, wenn man dann merkt, man hört nur die Stimme, das Gesicht passt ja nicht dazu, und man denkt sich, ah ja klar, das ist die Stimme von dem und dem. Und es ist einfach so eine Kunst an sich. Danke, dass es das gibt in Deutschland, weil es gibt ja manche Länder, also ich habe jetzt nichts gegen die Originalspur, aber wir sagen ja sehr oft immer so, ja, lass mal auf Englisch gucken und so, aber diese ganze Synchronarbeit, die ist halt so die kann sehr großartig sein, wie auch bei den Bud Spencer-Filmen oder so, aber es ist natürlich auch, manchmal kann es auch sehr schlecht sein, aber das Große und Ganze sind Synchronsprecher doch sehr wichtig, und Jürgen Thormann war damit einer der Größten. Da hast du Bob Uecker nochmal, da können wir jetzt nochmal zurückkommen zu ihm.
Bob Uecker ist ja auch dieses Jahr verstorben.
Leider, ja. Allein das Gesicht, ich meine, dieses unfassbar sympathische Gesicht, dieser Typ, ich meine, den will doch jeder als Opa haben, ja. Also auch mit dem Jack Daniels-Move irgendwie so. Ich meine, dass die dem Typen, der hat doch lifelong nie wieder was dafür bezahlen müssen. Wie viele Leute haben sich danach Whisky hinters Ohr geschmiert? Was wirklich nicht gut riecht, auch nochmal sei gesagt. Ich finde ihn in dem Film absolut das Highlight. Mit eins der Highlights, sagen wir es mal lieber so. Gut, dann haben wir natürlich noch den vorhin erwähnten Steve Yeager, der den Duke Temple spielt. Das ist aber, habe ich, wie ich schon erwähnt habe, das ist der Baseball-Coach gewesen oder Supervisor. Und bei der Recherche habe ich auch so ein bisschen irgendwie so mal wieder was so Sachen rausgefunden, was ich denke, das gibt's doch alles gar nicht. Der war ja jetzt natürlich erstmal Baseballspieler, bevor er ein Coach wurde. Und hat er auch eine sehr erfolgreiche Karriere hingelegt.
Ja, der war ja MVP.
MVP, ja, Most Valuable Player.
Bei den World Series ich weiß jetzt nicht, welches Jahr.
Ich glaube 81.
81, okay.
Ne, also auch gar nicht so weit weg von unserem Film. Und hat auch 85 erst mit dem Spielen aufgehört, als er dann auch der Berater wurde bei dem Film. Aber er war auch 1982 im Playgirl und hat mit seiner Familie bei Family Feud, also hier bei
Familienduell.
Ja. Und ist dann aber auch sehr oft vor Gericht gewesen, weil er auch irgendwie sehr viel mit Betrug auf einmal zu tun hatte und auch bankrott angemeldet hat. Also der Typ hat ein sehr bewegtes Leben. Nichtsdestotrotz hat er natürlich auch viel beigetragen zum Gelingen dieses Films, aber ist jetzt natürlich auch, glaube ich, der hat die Rolle auch nur bekommen, weil er gerade da war und ein paar Bälle schmeißen konnte und ein professioneller Baseballspieler war. Und da hast du ja selbst auch schon gesagt, da sind dann noch ein paar richtige Baseballspieler dabei, die dann auch die die New York Yankees spielen. Da waren ja auch Leute dabei, die definitiv Liga-Erfahrung hatten. Da waren jetzt keine Superstars dabei, aber da waren ordentliche Baseballspieler mit am Start.
Ja, also da sollte man vielleicht kurz erwähnen, Pete Vukovic.
Ja.
Das ist der, der den Haywood spielt. Also ja, der, der wohl am prominentesten in dem Film ist als der Yankee-Spieler. Das ist dieser große, bullige Typ, der im Film jedes Mal den Ball raushaut, wenn er während der Saison auf Rick Warren trifft.
Die Home-Run-Maschine.
Ja, lustig ist aber, dass der Typ überhaupt kein Schlagmann war, sondern Pitcher während seiner realen Baseball-Karriere und nicht einen einzigen Home-Run, glaube ich, geschlagen hat.
Ja. Hast du mit ihm sogar, guck mal, du bist so genauso gut wie Peter Vukovic, also du.
Wobei man auch sagen muss, dass er auch fast gar nicht geschlagen hat, weil der halt in der Liga gespielt hat, wo die Pitcher durch Designated Hitter, also durch andere Schlagmänner ersetzt werden durften am Schlagmal. Aber das ist jetzt Spezifika, die man, also ja, übertrieben.
Ja, das dafür kennen und lieben wir dich ja.
Aber er sieht ja halt eher aus wie so ein großer, bulliger Typ und nicht, wie man sich so vielleicht einen normalen Pitcher vorstellen würde.
Sieht aus wie ein Schwein und das, der hätte auch so
bei den Yankees... Bitte was?
Der sieht wie ein Bösewicht aus.
So hätte er bei den Yankees nicht spielen können.
Habe ich gesagt. Ja, das wollte ich gerade sagen, genau.
Weil diesen Bart hätte er nicht tragen dürfen bei den Yankees.
Da gibt es noch Regeln.
Weil bei den Yankees bis, glaube ich, war das dieses oder letztes Jahr, wurde diese Regel erst aufgehoben. George Steinbrenner hatte nämlich, der war der Besitzer der Yankees und war ein sehr skurriler Typ, der hatte die Regeln für die Yankees, dass kein Spieler einen Bart unterhalb der Lippen haben darf.
Ja, dann könnte ich nicht spielen bei den Yankees.
Ja, du müsstest dann immer ordentlich rasiert sein. Ich könnte es auch nicht spielen bei den Yankees.
Schade. Hier ist auch nicht meine Mannschaft. Aber sagen wir mal so, die Yankees sind ja auch deswegen ausgewählt, weil sie so des FC Bayern München, des Baseballs, des amerikanischen sind, also die Dauermeister.
Aber zu dem Zeitpunkt nicht. Da waren sie gerade so 5-6 Jahre lang ziemlich mau eher.
Ja, aber die sind doch da als sehr bekannt. Das ist ja immer der reichste Verein. Also die Dodgers und die Yankees waren immer so der reichste Verein oder sind es aktuell. Und es ist schon so ein bisschen, ich glaube, dass der Bayern München-Vergleich nicht ganz so hinkt. Und die haben ja sogar, das habe ich auch gelesen, ob das stimmt, ist da dahingestellt, man musste ja auch eine Genehmigung bekommen, dass man auch mit dem Logo arbeiten darf, der Yankees, dass das auch alles so sein Recht hat und dass die Yankees da auch zustimmen, dass sie die quasi Bösewichte spielen, also eigentlich die Antagonisten spielen. Hm. Und der damalige Besitzer, ist es auch der?
George Steinbrenner, ja, ja.
Der ist aber geboren in Cleveland. Und man geht davon aus, dass der die Zustimmung gegeben hat, weil er insgeheim ein kleiner Cleveland-Indian-Fan auch immer war. So stand es in diesem Bericht, aber wie gesagt, das lesen wir auch nur irgendwo. Und so tief bin ich in der Materie auch nicht drin. Da bist du ja deutlich tiefer drin in der ganzen Baseball-Geschichte.
Die Yankees sind halt auch so weltweit bekannt, halt wegen der Baseball Cup, glaube ich. Also weil das so eine derjenigen ist mit dem ihrem Logo, was viele ja auch gar nicht wissen wahrscheinlich, dass es das Yankees-Logo ist, dieses New York-Zeichen, was die auf der Baseball-Kappe haben. Ja, und deswegen...
Ist auch ein super Logo, kann man den einfach nicht, also ist auch gut gemacht, alles gutes Marketing. Mhm. Gut, dann wären wir mit dem Cast durch. Also da kommen natürlich noch viel mehr Leute davor, aber gehen wir mal zum Film, oder? Entstehungsgeschichte haben wir ja schon so ein bisschen einfließen lassen. Ich habe ja schon erzählt, dass der Film in Milwaukee gedreht wurde.
Nicht komplett.
Also die ganzen, ja, die stehen innerhalb des Stadions, wurden in dem Stadion der Milwaukee Brewers gedreht. Und es gab auch nochmal andere Drehorte in Milwaukee, die gewählt worden sind. Es wurde auch Cleveland natürlich gedreht. Es wurde auch die ganzen Exterior-Shots, die Außenaufnahmen. Es wurden sogar Aufnahmen von richtigen Spielen der Cleveland Indians reingeschnitten in den Film. Also diese Helikopteraufnahmen bei Nacht. Und auch das Intro wurde auch jetzt alles in Cleveland gedreht. Und auch in Arizona wurde gedreht, in der Wüste. Das ist zum Beispiel da, wo das Spring-Trainingscamp ist. Genau, das wurde dann dort gedreht.
Vielleicht noch dazu, warum man nicht im Originalstadion drehen konnte, ist, weil zu diesem Zeitpunkt, als sie den Film gedreht haben, was vom 16. Juli bis Oktober 1988 der Fall war, haben nämlich die Cleveland Browns, also das American Football Team, das Stadion als Trainingsort benutzt. Und deswegen musste man dann ausweichen und ist dann halt, wie gesagt, nach Milwaukee gegangen.
Hat noch einen zweiten Grund sogar, den ich gefunden habe. Es gibt ja in Amerika, wenn man in der Filmbranche arbeitet, so eine sogenannte Union, das ist so eine Gewerkschaft. Mhm. Und die sorgen natürlich dafür, dass die Preise ein bisschen steigen, wenn das Union organisiert ist. Die ist in Cleveland sehr groß gewesen, die Union. Und dann hat man sich auch aus Kostengründen dazu entschieden, nach Milwaukee zu gehen, weil dort die Union nicht so eingegriffen hat. Und da waren die Preise der Mitarbeiter ein wenig günstiger. Waren also ein paar Features, die dann...
Wer dreht denn sonst in Cleveland? Also, ich habe noch nie einen Film in Cleveland spielen sehen sonst.
Keine Ahnung. Also, wahrscheinlich ist da eine Studiolandschaft irgendwie gewesen, die gut ist.
Ja, okay.
sowas wie serientechnisch kann ja schon irgendwie was sein, aber ich habe jetzt auch nicht von großen Filmen aus Cleveland irgendwie, habe ich nicht in Erinnerung. Ja, also der Film hat insgesamt, ich habe 11 Millionen Dollar gefunden.
Budget habe ich auch, ja.
Ja, das ist ja in unserer Reminiszenten-Rangliste nicht der oberste Film.
Mittelfeld.
Ja, gutes Mittelfeld, genau. Also die Preise klingen auch normal, weil ich denke mal, das Aufwendigste war, das Finale zu drehen. Da kommen wir aber noch dazu. Ne?
So, ja, jedem Statisten einfach mal 10 Dollar in die Hand drücken und dann hast du
ja
schon.
Ja, wenn du, ich habe mir die, da denke ich mir, ich habe die Zahl, also wir können ja dazu kommen, wenn wir da dabei sind. Ne? So, dann kann man nochmal die Zahlen besprechen. Das ist nämlich ganz cool gemacht worden.
Eingespielt hatte der Film in den Kinos 50 Millionen dann weltweit.
Habe ich andere Zahlen? Aber das ist auch immer schwierig, ne? Weil es gibt auf diversen Plattformen immer, ich habe 50 Millionen in der USA und 25 Millionen weltweit, also 75 Millionen insgesamt. Das sind auch so Dinge, keine Ahnung. Ich meine, der Film hat ganz klar vom VHS-Verleih profitiert. Also ich habe den nicht im Kino gesehen.
Ja, aber fünffache eingespielt ist doch auch schon okay.
Definitiv. Also ich kann davon immer nur sagen, das sind auch ganz große Erfolge. Heute muss es ja dann immer gleich, wenn wir nicht eine Milliarde drüber sind, dann ist es ein... Gut, die Filme kosten natürlich jetzt auch heutzutage ein bisschen mehr. Das Fass machen wir heute jetzt nicht mehr auf. Wollen wir zum Film kommen?
Ja, wenn es sein muss.
Ach, ich liebe deine Energie. Dann greife ich die direkt auf, deine wunderbare positive Energie, weil es kommt ein sehr klassisches 80er-Jahre-Intro. Wir wollen den Film ja jetzt nicht eins zu eins wieder, wie wir es sonst machen, so durchsprechen, sondern wir wollen natürlich uns so ein bisschen die ikonischen Szenen rausarbeiten. Ne?
Ja, aber das Intro, finde ich, das sollte man schon erwähnen, weil
genau.
Also, da habe ich mir auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was gibt es eigentlich für Arten? Wie kannst du mit so einem Intro normalerweise starten? Also du kannst ja so diese typischen Intros, die überhaupt nichts mit dem Film zu tun haben, wo du dann einfach irgendwie, also Marvel zum Beispiel fällt mir da immer irgendwie ein sofort, die dann irgendwelche Bilder und irgendwelche Grafiken und sowas, die dann aber eigentlich mit der Geschichte vom Film nichts zu tun haben.
Du meinst jetzt beim Markenlogo oder was, wenn Marvel
hat? Nee, nicht nur das Marvel, aber sondern auch so, wenn du dann zum Beispiel dann, wenn dir Namen präsentiert werden im Intro.
Ach so, du meinst...
Da hast du doch irgendwie mal einen Score, ein Musikstück drüber und dann irgendwie eine Graf, irgendwelche Grafiken, die im Hintergrund laufen, die dann aber jetzt so wirklich mit dem Film an sich manchmal gar nichts zu tun haben, manchmal nur die Charaktere ein bisschen einfangen, aber...
Oder die Farbpalette ein bisschen vorgestellt wird.
Ja. Ne? So, ja. Dann gibt es so Intros und da sind wir hier eigentlich, also zum Teil, das sind so diese Mood-Intros, finde ich. Mhm. Das sind so diese, die halt schon eine gewisse Stimmung verbreiten. Und das macht dieses Intro auf jeden Fall schon mal sehr stark. Also du hast halt eine Montage von Bildern von Cleveland.
Richtig.
Was ist Cleveland in den 80ern? Ist eine Industriestadt.
Richtig.
Du hast massig an Schornsteinen, Abgase, die in die Luft gepresst werden, Stahlindustrie und was weiß ich nicht. Sieht nicht hübsch aus. Du siehst ein paar bekannte Gebäude aus Cleveland, also wahrscheinlich für die Amerikaner bekannt. Mir waren die alle unbekannt. Selbst heute noch. Vielleicht noch ein kleiner Funfact dazu. Das allererste Bild, was man sieht, ist das Bild von dem Guardian. Die Guardians sind so Statuen, die an der großen Brücke bei Cleveland sind, die so eine Art Wahrzeichen halt für Cleveland auch sind. Und jetzt auch Namensgeber halt für den Verein.
Ob das was miteinander zu tun hat? Wir wissen nicht. Verschwörungstheorie.
Ja, also das ist halt einfach ein Wahrzeichen von Cleveland und das war halt, um zu zeigen, dass wir in Cleveland sind, ist es halt das erste Bild und das ist auch dann der Name, es ist einfach, passt halt.
Absolut.
Und siehst dann immer so ab und zu mal so Bilder von Kindern, die halt Baseball spielen. Dann die normale Bevölkerung, wie sie halt in der Stadt, wie sie leben. Du siehst halt so einen Querschnitt von Stahlarbeitern, von den Platzwerten des Vereins und sowas. Also kriegst ein Gefühl davon, was ist Cleveland und was bedeutet der Verein. Weil das werden dann halt, und das ist das andere, was bei diesem Intro so ist, es wird so eine Vorgeschichte gebracht. Und zwar die Vorgeschichte des Vereins, der Indianer von Cleveland. Durch Zeitungsartikel. Genau. Und so hast du dann in diesem Intro nicht nur, dass halt die Namen der Schauspieler und wer dafür verantwortlich ist, sondern du hast auch den Mut dafür, wo befinden wir uns, um was geht es und mit was werden wir es hier zu tun haben.
Absolut richtig. Randy Newman hat dann dieses Lied auch dazu geschrieben. Es ist auch ein bisschen melancholisch.
Ja, auch ein bisschen ironisch.
Ja, das Ding hättest du halt auch im Ruhrgebiet drehen können, ne? Also das Intro. So sieht's halt da auch aus. Und das ist ja auch das, was wir dann immer so verbinden mit so Vereinen, Arbeiter, wahre Arbeit, handgemachte Arbeit. Und man weiß ja auch allen, dass es den Städten nicht ganz so gut geht. Und schon damals ging es denen nicht so richtig gut.
Der Text ist hier Cleveland City of Light, City of Magic. Und was siehst du? Du siehst einen Schornstein, der Dreck rauspumpt gerade.
Ja, genau.
Also ist halt auch schon ein bisschen ironisch dann.
Ja, mit so einem gewissen Liebes- Blick dann aber auch schon, ne? Die Liebesbrille ist schon aufgezogen, aber fand ich irgendwie, in der Zeit war das ja total gang und gäbe, diese Intros. Da hatte ich jetzt irgendwie auch bei Beverly Hills Cop, haben die auch so ein geiles Intro über die Stadt, über Detroit dann auch, ne? War das damals bei Beverly Hills Cop, und Blues Brothers hat auch so ein bisschen so ein Intro, wo es einmal über die Stadt geht, bevor es dann sich der Geschichte widmet. Also dir ist einfach die Stimmung gesetzt ist, das hast du schon sehr gut erklärt. Und es kommt doch relativ schnell zum Grundsetting des Films. Der Verein ist erfolglos und er ist jetzt verkauft oder beziehungsweise vererbt worden an ein Las Vegas Showgirl. Das ist die neue Besitzerin dieses Vereins, Rachel Phelps. Damit ist quasi der Grundton des Films schon gesetzt. Es macht sich Zweifel in der ganzen Stadt breit. Da werden dann so kleine Szenen reingeschnitten, wo dann die Leute ihre Kommentare zu abgeben, die dann aber auch im Laufe des Films immer mal wieder so den Stand um die Mannschaft kommentieren. Da haben sie sehr gut gemacht, dass sie da so sehr gute Figuren gewählt haben, wie zum Beispiel die beiden Platzwarte, die gar kein Englisch sprechen, oder ne, so dann in den Kneipen und in den Cafés wird dann über den Film, über die Mannschaft gesprochen, wie es ja auch im wahren Leben ist. So, das ist ja immer so, im öffentlichen Leben diskutiert man ja gerne über seine Lieblingsmannschaft.
Hast du den einen Schauspieler von diesen Leuten erkannt, die über den Verein gesprochen
haben? Den haben wir gerade vergessen. Ja, ja, Junge.
Ja, also komm, also, bei dem Film muss man ihn eigentlich nicht erwähnen, weil ich glaube, er hatte 3 Sätze in dem Film oder sowas.
Und hatte nicht einen. Ich glaube, der hat nicht einen Satz. Der guckt ja einfach nur den Tuppen.
Ja, er sagt immer mal wieder was, dass der Verein kacke ist oder ach so schlimm sind sie doch gar nicht. Also er ist einer dieser Leute, die halt immer wieder auftauchen und dann sozusagen die Entwicklung des Vereins halt auch dann aus Fansicht zeigt. Und das ist Neil Flynn, den man hauptsächlich wahrscheinlich als den Hausmeister aus Scrubs kennen dürfte.
Kennt und liebt. Ja, den habe ich mir auch ganz dick aufgeschrieben. So ein Ärger, wollte ich gerade noch beim Cast sagen, natürlich. Weil es wäre für mich die wichtigste Rolle. Ja, ganz klar.
Ist auch seine erste Rolle.
Richtig, auch das ist lustig, ne, dass der da entdeckt wurde. Ein Edelkomparse, wie man dazu gerne sagt. Ja, genau, Ex-Showgirl habe ich schon erwähnt. Es ist 35 Jahre her, dass die letzte Meisterschaft gewonnen ist. Das ist echt eine große Durststrecke. Und jetzt trifft sich der Manager direkt am Anfang mit unserer Besitzerin. Und die sitzen dann zusammen im Büro und die lässt dann sofort raushängen, auch sehr schnell in dem Film, dass sie kein großes Interesse hat an den Indianern von Cleveland, dass sie lieber nach Miami umziehen möchte. Und ihr großer Plan, den sie sich da gemacht hat, der schon für sie fest ist und für den sie jetzt auch den Manager braucht, ist, wenn sie unter 800.000 Zuschauer im Jahr sind, und da kann man nochmal sich überlegen, 162 Spiele, es gehen, habe ich auch mal nachgeschaut, 77.000 Menschen in das Stadion rein. Das wäre schon sehr, sehr, sehr dünn mit Besucherzahlen. Wenn sie das unterbieten, dann haben sie auch laut der Liga das Recht, ihren Verein in eine andere Stadt zu verlegen. Das macht man ja in Amerika ganz gerne. Da gibt es die sogenannten Franchises, dass man dann auch mal die Stadt wechseln kann mit seinem... Stell dir vor, die Mainzer würden auf einmal in Hoffenheim spielen.
Ja, bitte sei ruhig.
Ich bin gerade schwindelig geworden. Ja.
Aber das Lustige ist, das basiert ja so ein bisschen auf einer wahren Geschichte. Also es gab wirklich mal eine Managerin in den 70er Jahren.
Den habe ich auch 50 Mal gelesen, den Namen, jetzt während der Recherche. Aber die gibt es ja dauernd, diese ganzen Leute, die irgendwie in den Verein reinkommen und da andere Pläne mit haben.
Also die wollte wirklich nach Miami umziehen, auch mit ihrem Verein. Und hatte auch, dort waren es aber, glaube ich, über 3 Saisons ging es darum, weniger als 1,5 Millionen Zuschauer zu haben, was sie auch sogar fast geschafft hätten. Oder was sie geschafft hätten. Ah ja, es waren die Twins. Genau, es waren die Twins.
Aus Minnesota.
Sie wären auch unter dieser Zuschauerzahl gewesen, aber es wurde dann, bevor dann der Umzug gekommen ist, wurde der Verein dann an andere Leute verkauft und die sind dann in Minnesota geblieben.
Ja, also wie gesagt, man kann in Amerika die Städte wechseln, was ich ein bisschen skurril finde. Auch diese ganze Zugehörigkeiten zu irgendwelchen Ligen. Ich habe das ja vorhin gelobt, das ganze System, aber es hat natürlich auch seine Schattenseiten. Das ist halt alles Big Business. Das darf man auch nicht. Und da geht es auch nicht immer nur um den Sport, sondern primär ums Business. Aber auch hier nimmt der Film sich da jetzt gar nicht so lange der Sache an. Das Thema ist jetzt gesetzt. Also der Verein soll also schlecht performen, damit sie umziehen können. Und direkt werden jetzt auch schon die Hauptfiguren vorgestellt.
Ja, also man muss halt schon sagen, also wir fangen halt, das ist jetzt auch nicht so ganz so typisch für den Film, eigentlich mit der Antagonistin an. Ja. Und erst jetzt kommen dann halt so nach, ja, was sind es, 8 bis 10 Minuten, glaube ich, oder sowas. Oder
könnte auch früher schon. Früher. Ist ein bisschen früher, ja. Das ist ja eine kurze Szene, aber genau, das Intro ist ja relativ lang.
Ja.
Das ist unüblich, aber jetzt geht man aber auch dann direkt über. Und
genau, und jetzt, aber jetzt wird es halt erstmal abgearbeitet. Jetzt werden erstmal schön im Minutentakt die Hauptdarsteller
genudelt, sag's doch.
Gerattert, indem man halt einfach sagt, okay, wir rufen jetzt die wichtigen, also es werden erstmal die wichtigen Charaktere angerufen. Also Tom Berenger, der Trainer und Rick Vaughn. Jeweils in Situationen, wo du halt eigentlich nicht davon ausgehst, dass das Spieler sind, die Baseball spielen würden. Also der eine ist in Mexiko im Kater, der andere arbeitet bei einer Autowerkstatt und der dritte ist im Knast.
Genau, sie haben also relativ wenig mit Baseball gerade am Hut.
Ja.
Man merkt dann direkt irgendwie, die sind keine aktiven Spieler. Genau, und dann wechselt auch so ein direkt der Spielort zum Trainingszentrum, was wir schon erwähnt haben, in Arizona an dem Platz. Und da stehen dann der Trainer draußen mit dem Manager und noch 2 anderen Figuren. Und dann kommt der Rest der Truppe an. Und das finde ich auch relativ gut, relativ charmant gelöst, weil so der Film hält sich da nicht lange mit irgendwelchen Erklärungen auf, sondern geht er direkt in die Vollen. Und jeder kommt auch mit so einer ikonischen Bewegung. Also Taylor kommt mit dem Taxi, das haben sie ganz gut gemacht, weil es auch so eine Art, so ein bisschen eine Montage ist. Der kommt an, dann kommt das, fährt das Taxi weg, dann kommt der andere rum. Das haben sie irgendwie ganz gut getimed. Dann kommt der Roger Dorn, der kommt da mit seinem Protzauto an, mit seinem
Rolls-Royce.
Rolls-Royce, genau. Und dann danach kommt Willie Mays Hayes mit seinem, also, und das ist mir auch erst in der Recherche aufgefallen, dass das eine Ente ist mit
Käfer.
Einem Rolls-Royce-Grill.
Käfer?
Ein Käfer, Entschuldigung, du hast vollkommen recht, keine Ente. Ein Käfer ist mit einem Rolls-Royce-Aufbau.
Mit einem Grill vorne, ja. Den gab es sogar wirklich. Also das war von der Firma, konntest du dir kaufen, damit du deinen eigenen Käfer umbauen konntest, bis Rolls-Royce geklagt hat und die das nicht mehr vertreiben durften.
Wie schlecht sieht das aus? Habe ich mir nochmal genauer angeguckt. Also,
ja, das ist schon geil.
Ist ein super kleines Auto, im Gegensatz zu der Protzkarre. Hier kommt einer, der so ein bisschen, na sag mal, ein bisschen mehr demonstrieren möchte, als es tatsächlich ist. Auch in so einem komischen Anzug und so mit Goldringen und so, der macht so ein bisschen auf. Also er sieht aus wie ein Trickbetrüger.
Ja, aber was die hier ganz intelligent machen, damit sie halt nicht so viel Zeit mit der Charakterisierung der Charaktere für sich geben müssen, ist halt, sie lassen einfach den Trainer mit seinem Co-Trainer über diese Leute reden, die dann da ankommen.
Ja, super, ja, genau.
Richtig. Also du musst dann jetzt nicht irgendwie groß irgendwie die Charaktere in irgendwelchen Situationen, das machst du halt bei den Wichtigen, wie bei Tom Berenger beim Trainer und bei Rick Vaughn am Telefonat, dass du schon mal so ein bisschen die Umgebung, wo sie halt gerade vorher waren, zeigst, um sie ein bisschen zu charakterisieren, aber den Rest wird alles nur darüber, dass sie halt über die anderen Leute reden und das immer so in ein, zwei prägnanten Sätzen, dass du halt so schön stereotypische Charaktere dann hast und dann weißt du, woran du bist und kannst eigentlich dann in die Geschichte einsteigen.
Hey, stereotypisch wird noch ein wichtiges Wort werden in dem Podcast. Den haben wir schon, genau. Dann kommt aber auch unser Rick Vaughn, kommt auf einer Harley an, hat hinten seine alle Sachen in so einer Mülltüte, auch so, er wird als Rebell dargestellt, Dann kommt die Frisur dazu. Das ist ein Tu-nichts-Gut. Gut, irgendwie, aber er wirkt trotzdem sehr sympathisch, ne? Schon von Anfang an. Ich finde ja auch, dass sie auch immer in dem Film, sagen wir mal, die Schwächen der Leute zeigen, aber immer mit so einer gewissen Art an Hoffnung. So, man wird nicht so ganz, also die Figuren werden ja nicht ganz so schlecht dargestellt. Da ist ja immer so ein bisschen von, ja, da wäre schon was möglich, wenn.
Ja, aber du hast schon in diesem Team schon so, finde ich, so eine Grenze. Du hast einmal so die Helden auf der einen Seite, Rick Vaughn, Tom Berenger, Wesley Snipes, sein Charakter. Und dann hast du so diese alteingesessenen Baseballspieler, jetzt war Tom Berengers Charakter weggenommen, die aber so die Hochnäsigen sind. Also diesen Dawn
Harris.
Und den Harris.
Ja,
genau. Die halt so diese alte Liga und die Hochnäsigen, die Geld wahrscheinlich haben. Also bei Roger Dawn siehst du das ja. Bei dem Pitcher, bei Eddie Harris jetzt nicht, aber die sind ja auch besser gekleidet als die anderen auf jeden Fall. Also da hast du schon, und die sind eher so diese Ekelpakete in dem Team. Zwar jetzt nicht die Bösen, aber sind nicht die Sympathieträger, sagen wir es mal so.
Ja, da habe ich mir auch aufgeschrieben, das ist so klassisches, aber auch, ist ja ein wichtiger Drehort auch gewesen, die Umkleidekabine.
Ja.
Also ich meine, jeder, der selbst mal Sport gemacht hat, weiß, was in der Umkleidekabine passiert. Da wird geredet, wie man reden möchte. Es muss nicht immer, aber es kann der inklusivste Ort der Welt sein, weil jeder mit jedem so umgeht, wie er eigentlich mit anderen auch umgehen würde. da wird halt auch meistens Tacheles geredet oder da werden Probleme gelöst, weil auf dem Platz geht das ja auch nicht immer direkt. Und so Umkleidekabine ist schon ein sehr wichtiger Ort für eine Mannschaft. Und das ist ja auch die Aufgabe jetzt der Geschichte, uns diese Mannschaft vorzustellen. Und da sind wir wieder bei Mannschaft, Emi. Der Trainer schließt ja auch diese ganze Passage ab, indem er sagt, my kind of team, ein Team nach meinem Geschmack. Mhm. Das finde ich auch so ein sehr gutes Zitat in diesem Film.
Ja, und man sieht halt schon, dass man es hier eigentlich mit so einer Trümmertruppe zu tun hat.
Genau, sie sind alle so ein bisschen komisch drauf. Genau. Und dann geht es direkt weiter im Schlafsaal, der so ein bisschen ans Militär erinnert. Also sie schlafen ja alle, 150 Mann schlafen in einem Zimmer mit Doppelbetten und Etagenbetten. Und da kommt dann auch die erste Rivalität in dem Film, die da so gesetzt wird, ist da zwischen Roger Dorn und unserem Rick Vaughn. Ne? Also die zwei kommen sich so ein bisschen ins Gehege. Der arme Ex-Knacki gegen den schönen reichen Schnösel. Die geben sich so ein bisschen Saures oder sagen wir mal so, eher Rick Dorn ist ja der, der ihn so ein bisschen provoziert. Da wird das erstmal so kurz gesetzt, aha, zwischen den beiden wird es nochmal irgendwann mal spannend werden. Und dann springt man auch schon in die Nacht, nachdem sich alle mal so ein bisschen die Namen gesagt haben. Und dann sieht man Wesley Snipes pennen und er wird inklusive Bett aus dem Trainingslager entfernt, weil er stand auch gar nicht auf irgendeiner Liste. Alle anderen waren ja irgendwie schon auf einer Liste drauf, die eingeladen worden sind. Er hat sich da so ein bisschen reingeschummelt.
Was ich vielleicht noch sagen wollte dazu ist, okay, wir sind hier beim Trainingslager. Das ist bei der deutschen Version, wird zwar erwähnt, aber das ist auch nicht so ganz überschaubar. Aber was ich da schon interessant finde, ist halt vom Set-Design. Wenn du diese Umkleide anschaust mit diesen Metallspinden und dann auch diese Hochbetten, also ich kann mir nicht vorstellen, auch nicht in den 80ern, dass ein Baseballteam, professionelles Baseballteam so im Trainingslager ist.
Ja, das sieht bestimmt anders aus.
Das ist halt zur Unterstützung, um zu zeigen, dass wir hier mit einer Trümmertruppe es zu tun haben.
Ja, so Schullandheim, ne? So sieht alles noch ein bisschen nach Schullandheim aus, ja. Ja, also die ganze Anfangspassage kümmert sich natürlich erstmal darum, um so ein bisschen die Rivalitäten zu setzen und dass man so die Charaktere kurz kennenlernt, wie du es auch schon erklärt hast. Dann geht der Film ja auch schon auf den Trainingsplatz.
Ne? Ja.
Dann sehen wir ja schon mal so, jetzt sieht man so das Potenzial der ganzen Leute, aber es wird vor
oder das fehlende gezeigt. Potenzial, besser gesagt.
Oder das fehlende Potenzial, aber man merkt, das meinte ich ja so, die Figuren werden so dargestellt, dass sie auch, man sieht, ah ja, da ist was möglich. Und das finde ich mir ganz, ganz charmant gemacht, dass man auch sieht, dass der Wesley Snipes trifft ja mal dann die Schläge nie richtig 100%. Deswegen geht die immer straight nach oben und er muss eine Strafarbeit machen. Also wenn er ein bisschen was verändert, kriegt er ihn ja. Und dann kommt natürlich auch eine Lieblingsszene ist, wenn der Serrano da den Baseball aus dem Stadion knüppelt und alle sagen, wow. Und jetzt
warum spielt der bei uns, ja?
Ja, warum spielt der bei uns, wenn der so schlägt? Dazu kann man dann nochmal erklären, für die Baseball nicht erkennen, man kann so einen Ball unterschiedlich werfen. Und zwar kann der gerade geworfen werden mit der Geschwindigkeit oder er kann auch eine kleine Kurve machen, wenn er so ein bisschen angeschnitten ist.
Ah, da gibt es noch viel mehr, aber.
Ja, es gibt unfassbare Techniken, wie man einen Ball werfen kann, weil es geht natürlich darum, den so kompliziert zu werfen, damit der schlagen muss, den nicht trifft. Und das ist so dieses Battle zwischen diesen beiden. Und unser lieber Serrano hat ein Problem mit angeschnittenen Bällen und die trifft er nicht. Und dann haben sie alle schon so, okay, jetzt wissen wir, warum der bei uns spielt. Also, ja. Die geraden trifft er, die angeschnittenen trifft er nicht. Aber das ist eine super Szene irgendwie und dann kommt ja auch schon so ein bisschen seine Religion mit ins Spiel, irgendwie, dass er Voodoo-Priester ist und er versucht dann halt auch mit anderen Mitteln sich im Training zu verbessern. Ja. Noch kurz erwähnt, ich finde die mit Roger Dorn, wo er kommt und sagt, hey, warum muss ich denn eigentlich Strafarbeiten machen? Irgendwie hier in meinem Vertrag steht nichts von Strafarbeiten und dann wird der Trainer auch sehr gut erklärt, indem er im wahrsten Sinne des Wortes auf den Vertrag pinkelt. Ja. Und das finde ich auch eine sehr gute Szene. Da kommt auch noch das gute Zitat, wie Harris betrügt.
Was ist denn das für ein Zeug auf deiner Brust?
Art Lotion? Drahtfett? Maschinenöl? Du glaubst gar nicht, was für ein miesen Drall dein Curveball davon kriegt. Wenn mich natürlich gerade die Schiedsrichter auf dem Kicker haben, dann mache ich mir nur ein paar Tropfen Jalapeno in die Nase. Wenn sie dann anständig läuft und ich den Ball etwas präpariere, dann putze ich mir einfach die Nase.
Du schmierst deinen Schnatter auf den Ball?
Eine Technik gewesen, die es wirklich gab bei Baseball-Pitchern. Also das wird sehr stark von den Schiedsrichtern auch kontrolliert. Da gab es dann immer wieder Spieler, die da aufgefallen sind, weil die dann mit irgendwelchen Hilfsmitteln irgendwas auf den Ball geschmiert haben, damit der halt eine andere Flugkurve bekommt während des Wurfes. Ist natürlich nicht erlaubt. Und ja,
oder glitschig wird, ja.
Es geht halt hauptsächlich darum, um die Flugkurve, weil ob wenn du den Ball triffst, ist egal, ob er glitschig ist oder nicht.
Okay.
Als Schlagmann. Also es geht wirklich um die Flugkurve. Wenn da halt dann so ein Popel dran klebt, dann verändert er, ist das ekelhaft, aber ist halt so. Oder du machst dann halt irgendwie so Schmieröl, kannst du drauf schmieren. Aber ist halt alles, wie gesagt, nicht zugelassen.
Ist auch bei Nackte Kanone zu sehen, wenn Frank Drebin die Spieler untersucht auf dem Spielfeld und die dann auch mit Schleifgeräten, wie sie sich versteckt haben. Also, das Trainingscenter, habe ich ja schon die Rivalität erwähnt. Einmal zwischen Rick Vaughn und dem Roger Dorn, die zwei, die sich nicht grün sind. Und dann kommt auch nochmal Serrano und Harris. Der eine ist Voodoo, der andere ist Christ. Und die beiden sind sich auch nicht ganz grün. Das wird so ein bisschen gesetzt. Aber auch hier muss man sagen, sind diese ganzen Konflikte sind so klassisch, wie es in Filmen ist. Und man kann sich auch vorstellen, dass es so das übliche Umkleidekabine-Gehabe ist, ne? So diese Frotzeleien. Aber manchmal schießt man ja übers Ziel hinaus.
Aber das ist auch typisch, ja. Weil du brauchst halt am Anfang, brauchst du halt Diskrepanzen im Team. Also bei einem Sportfilm müssen die sich untereinander irgendwie nicht ganz hundertprozentig zurechtkommen, weil du brauchst ja Reibungen, die sie dann überwinden können, um dann am Schluss dann gemeinsam als Team.
Ich wollte gerade sagen, ich wage eine krude Prognose, dass die sich auch am Ende irgendwie in den Arm liegen.
Ja.
Wenn sie es schaffen, die Meisterschaft zu gewinnen. Aber da kommen wir auch nochmal drauf. Das Training geht weiter, haben wir schon gesagt. Wir sehen auch, dass Rick Vaughn einen unfassbar starken Wurf hat, aber auch eine große Streuung. Und dann kommt auch schon das erste Trainingsspiel, in dem man auch natürlich erklärt wird, dass alles schief läuft. Da läuft gar nichts an, die laufen ineinander, die treffen nichts, die machen ihre Fehler aus dem Training wieder.
Ja, das ist schon fast, die Bären sind los, falls du die Serie noch kennst.
Ja, das gab es auch einen sehr guten Film
mit
Walter Matthau. Ja.
Aber was man vielleicht noch zu dem Serrano sagen muss, ist das hier sehr stereotypisch und schon leicht rassistisch, wie er dargestellt wird.
Ja, vor allen Dingen von seinem Mitspieler Eddie Harris, ne?
Und natürlich muss der Spieler, der aus Kuba kommt, Voodoo-Priester sein, also der Einzige, der aus dem Ausland ist. Also das ist schon bisschen problematisch, finde ich.
Finde ich auch. Ich finde auch, dass es so gibt ja den Dialog auch mit
Bananenfresser und Zuckerrohrfresser und was weiß ich nicht, ja.
Finde ich auch sehr fragwürdig. Aber zu den fragwürdigen Dingen, genau, da gibt es einige in diesem Film. Die kommen mir dann gleich auch noch. Ich finde auch diese Diskussion mit, ob Jesus Christus keinen Curveball trifft, irgendwie fand ich auch ein bisschen deplatziert. Aber das ist natürlich diese Rivalität, haben wir jetzt irgendwie zeigen wollen, hätte man auch anders lösen können. Also heute würde man das auch komplett anders lösen. Ja, ich will das ein bisschen nach vorne kommen, dass wir so ein bisschen zu den wichtigen Szenen nochmal kommen. Deswegen
ja, also wir können eigentlich das Trainingslager, also das Trainingslager ist eine Katastrophe. Die wichtigen Charaktere, die wir erwähnt haben, bleiben aber alle im Team. Das ist sowieso in diesem Team, wie gesagt, besteht ja aus vielen Spielern. Es gibt so viele Charaktere oder Gesichter, die so zwischendurch mal auftauchen, die aber sonst überhaupt gar nicht in dem Film auftauchen. Also alles, was so nebendran ist und was so die Tiefe des Teams ist, das interessiert den Film gar nicht.
Richtig, und das wäre auch zu viel. Also haben wir ja auch schon oft gesagt, wenn du zu viele Charaktere hast, dann wird es ja auch irgendwann super schwierig, ne, das irgendwie so erklären. Wir wechseln auch wieder die Perspektive in die Stadt. Die Indians kommen nach Hause, nach Cleveland, und da ist Skepsis überall. Ne? Die erwähnten Leute aus der Stadt, die alle sagen, ach, das wird doch wieder nichts. Irgendwie so. Das Gefühl kennen wir beide auch, ne? Am Anfang der Saison. Wobei ich da immer sehr euphorisch bin. Und ich glaube auch, dass die Amerikaner eher die Euphorie sind. Also das ist jetzt ja hier in dem Film nur so gestellt, dass alle immer denken, ja, okay, dieses Jahr könnten wir es reißen. Und dann ist es ja meistens immer erst nach den ersten 2-3 Spielen, wo man sich denkt, na, ist dieselbe Scheiße wie immer.
Beim amerikanischen Profisport war, also zum Beispiel bei diesen Teams, die halt so 35 Jahre lang keinen Titel hatten. Also ich kann es nur aus der Sicht der Chicago Cubs erwähnen, das Team, das ich favorisiere, die dann ja fast 80 Jahre lang keinen Titel gewonnen haben. Da sind die Fans nicht in die Saison gegangen, von wegen, dieses Jahr reißen wir es. Da war es eher so, oh, mal schauen, wie wir dieses Jahr überstehen.
Das ist natürlich auch eine andere Durststrecke. Wir kommen nach Cleveland zurück und es wird jetzt gezeigt, wie unsere drei Freunde Rick, Jake Taylor und Willie Mays Hayes irgendwie ins Restaurant gehen. Die haben sich im Trainingslager schon so ein bisschen gefunden. Und ab hier kommt eine Facette in den Film rein, die mich damals schon zum Vorspulen gebracht hat. Und ich finde, jetzt kommt diese Liebesgeschichte da rein von Jake Taylor, die wirklich seinesgleichen sucht, weil sie wirklich an Plumpheit nicht zu überbieten ist. Und auch vollkommen, also das ist nur mal meine Meinung gerade, das ist auch nicht nötig. Es ist dem Film, da kannst du quietschen, wie du willst. Ich finde, das ist richtig. Und jetzt können wir die Diskussion auch gleich mal starten. Ich finde, das ist auch, also klar, es ist 80er Jahre. Man darf das jetzt nicht verurteilen, weil es damals so gemacht wurde.
Nee, selbst für die 80er Jahre ist das nicht okay.
Es ist richtig, richtig beschissen und plump.
Ja, also ich will mal kurz reingrätschen. Ja. Also, diese Lebensgeschichte ist absolut deplatziert. Aber ich glaube, dass der Film etwas gebraucht hat, was nicht nur Baseball ist, sondern dass du dann zwischendurch Szenen brauchst, von den Charakteren, wo sie was anderes machen, damit dann diese Baseball-Szenen wieder als das Zentrum dastehen und wichtig sind und sodass du dich immer wieder auf die Baseball-Szenen auch freuen kannst.
Ja, sehe ich anders.
Wenn die ganze Zeit, nur Baseball durchgehen würde, das wird nicht funktionieren. Du brauchst, glaube ich, so eine Geschichte zwischendurch. Es ist leider schade, dass es dann halt so eine Stalker-halbe Vergewaltigung, also das ist ein bisschen übertrieben, aber.
Ja. Also eine der beschissensten Frauenfiguren der Filmgeschichte.
Ja, also für die, die den Film nicht kennen, sagen wir es mal so: Jack Taylor, also der Charakter von Tom Berenger, kommt wieder zurück und sieht in diesem Restaurant seine alte Flamme, mit der er verlobt war, René Russo. Mit einem anderen Mann. Und was macht er? Natürlich quatscht er sie an. Sie sagt ihm, sie hat keinen Bock mehr auf ihn. Das Leben ist weitergegangen, er war so und so viele Jahre weg, sie soll ihn in Ruhe lassen. Was macht er? Natürlich lässt er sie nicht in Ruhe, sondern nervt sie so lange, bis sie ihm eine Nummer gibt. Die dann, in der Geschichte geht weiter, sich herausstellt, dass es eine falsche Nummer ist. Da würde jeder normale Mann sagen, okay, soll nicht sein. Also sie sagt, nee.
Sie möchte keinen Kontakt mit mir, vielleicht sollte ich es akzeptieren.
Ja, was macht er? Er stalkt sie. Also.
Nach Tipp von Wesley Snipes. Ja, du sollst ja gleich hinterherfahren. Irgendwie so. Ja, ich meine, das ist alles auch die Art und Weise, wie er mit ihr spricht und auch wie er sagt, so, hey, du willst doch einen richtigen Mann haben und so, nicht so ein Typen, aber du bist fremdgegangen.
Ja, das ist ja dann, geht ihr bei der Arbeitsstelle, auf ihrer Arbeitsstelle, lauert er ihr auf, wo sie eigentlich nicht weg kann, weil sie da ja arbeiten muss. Und dann denkt er ja, sie sind nicht mehr zusammen, weil er nicht Moby Dick gelesen hat. Also er geht ja von irgendeinem Larifari-Grund aus, warum sie sich getrennt haben. Und sie sagt, nee, weil du mit der Stewardess geschlafen hast. Und was ist seine Ausrede dafür? Ihr neuer Freund hätte ja gar keine Chance, mit der Stewardess zu schlafen. Was ist denn das für eine Ausrede?
Ja. Es ist wirklich, also auch, ich meine, dieser Charakter bricht so. Also, der ist so unsympathisch.
Also in der Beziehung, also als Baseball, also beim Baseballspielen oder im Team, okay.
Da geht er, genau, weil er da halt der Leader ist und so weiter und so fort. Aber ich finde, das ist so eine deplatzierte Müllszene.
Ja, besonders, er bricht ja auch immer ein.
Es ist total schlecht, es ist so unkonsequent, weil René Russo ist einfach auch, klar ist das eine gute Schauspielerin, aber es ist einfach eine unfassbar schlechte Rolle, die sie da bekommen hat. Weil sie ja natürlich, und da lösen wir es gerne schon mal auf, am Ende natürlich doch zu ihm zurückgeht und ich habe meinen Verlobungsring irgendwie weggegeben. Du hast es geschafft, du hast mich geknackt. Mal gucken, wie lange wir jetzt zusammen sind. Ich finde es einfach nur zum Erbrechen. Und auch je mehr man das guckt und so, auch nach den ganzen Dingen, man war ja damals auch 12 und da hat einen so einen Käse auch nicht interessiert. Aber wenn man es jetzt mal wirklich so durchdenkt, ist das wirklich richtig, richtig schlecht. Und ich glaube, dass es eine Studioentscheidung ist, damit man das nicht nur als Männerfilm irgendwie deklariert, sondern dass man auch ein bisschen Romantic-Comedy mit da reinbringt.
Ah, das weiß ich jetzt nicht, weil immer hat der auch
aber deine Argumentation hat mich da auch nicht überzeugt. Irgendwie so, du brauchst doch keine Liebesgeschichte im Film. Es geht um den Sportverein. Im Endeffekt ist es nur ein Wegschneiden. Sonst, also das brauche ich überhaupt gar nicht. Bleib doch bei den Charakteren. Ich brauche doch keine Liebesgeschichte.
Ja, es muss ja auch nicht eine Liebesgeschichte sein, aber du brauchst irgendwas anderes. Nicht nur die ganze Zeit im Sport. Also
ja, ich glaube, dass das so eine richtig schlechte Studioentscheidung war. Wir brauchen noch was für die Frauen. Ich kenne das. Das machen wir gerade auch alle in Deutschland. Ich finde sowieso, die ganzen Frauenrollen in dem Film sind komplett desaströs. Irgendwie so. Es gibt dann die Bösewichtin.
Ja, klar, aber das
ist dann die Frau, die Besitzerin.
Ja, okay.
Ex-Showgirl, bla bla bla. Dann gibt es noch die Ehefrau von Dawn, die dann betrogen wird, aber dann, was macht sie? Sie betrügt natürlich dann auch. Also die sind ja keine positiven Rollen in dem.
Ja, aber sagen wir es mal so, bei der Frau von Dawn würde ich das jetzt nicht so negativ sehen, weil immerhin ist es ja eher der anfängt. Und sie rächt
sich ja nur, aber also. Im Endeffekt kann man das auch irgendwie, was wird dann wieder über die Frau gesagt? Die macht es dann auch. Also das kann man ja auch irgendwie anders lösen. Keine Ahnung, es ist halt auch nicht viel Zeit. Es ist auch nicht der Wichtige, aber es ist der Peak am Ende dieses Films, wo sie sagen, oh scheiße, das Finale wird korrumpiert von diesem Zwist zwischen diesen beiden Typen, der in 3 Szenen aufgebaut wurde.
Ja, aber das brauchst du ja immer.
Ja, klar, ich ist mir schon klar, dass du das brauchst. Ich ist ja auch vollkommen okay. Ich finde den ja auch gut. Und er ist ja auch da am Ende gut aufgelöst. Aber die Frau, das ist jetzt nicht die Superfigur, nur weil sie, das ist halt Gleiches mit Gleichem vergelten, ist auch nicht immer richtig. Also ja,
ich sehe da eher ihn dann als Problem, also den
Richard selbstverständlich, Dorn. Selbstverständlich, aber es geht mir ja nicht um ihn, sondern es geht um die Frauenrollen in diesem Film und die sind alle nicht gut. So, die sind alle nicht richtig geil positiv. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über den Bechdel-Test und so, ne? Ich meine, da fällt der Film ja auch komplett
durch. Ja, da fällt doch fast jeder Film durch.
Klar, in einem Film über eine amerikanische Baseballmannschaft, irgendwie, da kommen de facto halt auch in den 80er Jahren halt nicht viel Frauen vor. Das muss man auch mal dazu sagen. Oder ein Film, der komplett durchgefallen ist, habe ich jetzt auch der Recherche gefunden, ist zum Beispiel Die Verurteilten. Da ist halt auch ein Männerknast. Also, da kommen halt weniger Frauen vor, es ist halt dann so. Aber ich glaube, dass man diese Figuren hätte, also wenn wir den Film heute drehen würden, würden wir es komplett, dann würde man da auch eine richtig gute Liebesgeschichte hinbauen können, die auch wirklich dann Spaß macht und wo dann auch irgendwie was Cooles, Romantisches passiert, aber und nicht so ein Stalking.
Das ist halt problematisch.
Komm mal rüber, Süße, setz mal hier bei mir auf dem Schoß beim Fatty. So ein Typ, irgendwie so, denkt man so, blach, irgendwie eigentlich eklig. Und eigentlich kann man nur sagen, so hast du ja auch damals noch keine Frau überzeugen können. Na gut, jetzt sind wir doch ein bisschen abgeschweift, Emi, über den Diskurs da, aber das war ja sowieso klar, dass wir da einmal drüber reden müssen.
Wir sind jetzt eigentlich wenn wir diese Liebesgeschichte weglassen, in einem typischen Sportfilm. Also am Anfang, die Saison läuft halt nicht so dolle, also ziemlich kacke, sie verlieren eigentlich fast alles, ab und zu mal gewinnen sie ein Spiel, die werden aber irgendwie seltsamerweise nicht gezeigt, weil es halt auch nicht in das Narrativ der Geschichte passt, sondern man erfährt immer nur so zwischendurch so ab und zu mal was, wie ist denn der Stand, also wie viele Spiele haben sie gewonnen, wie viele haben sie verloren. Das wird dann so im Dialog so reingebracht, also die Besitzerin meint dann irgendwie, es steht 12-30 Spiele oder sowas. Und das ist zwar schon ziemlich kacke, aber nicht kacke genug. Und deswegen werden den Spielern jetzt noch mehr Annehmlichkeiten gestrichen. Also der Flieger wird halt verschlechtert. Am Schluss fahren sie mit einem Bus zu den Auswärtsspielen. Das Wasser wird abgestellt und solche Sachen, damit sie halt einfach schlechter spielen. Und wir sind halt jetzt dann in diesem typischen Sportfilm. Man ist halt so im Tal, es läuft nicht gut. Und nun müssen sich die Spieler zusammenraufen, weil sie dann halt auch erfahren, was der Plan der Besitzer ist, und man rauft sich dann jetzt hier zusammen und versucht dann halt alles zu wenden, damit man dann am Schluss dann die Liga gewinnt, um dann diesen Umzug zu verhindern, also den Plan der Bösewichtin zu verhindern. Und dann hat man auch typisch für eigentlich jeden Sportfilm halt so typische Montagen, also wo dann ein Training dann nochmal in Schnitten zusammengefasst wird, ein paar Spiele, die dann schnell hintereinander geschnitten werden mit Zeitungsartikeln, damit man einfach sieht, ja, jetzt so langsam beginnt die erfolgreiche Phase dieses Teams.
Genau, und der wird auch mit so einem Satz irgendwie unterbrochen, so mit so, ja, langsam raufen sich die Jungs zusammen, es werden so ein paar Siege erzielt, ne, und so, man sieht, so schlecht sind sie gar nicht, dafür, dass das alles so No-Names sind, sind sie doch eine sehr passable Mannschaft und auch so die Typen kommen immer mehr zusammen.
Und du hast halt den Stadionsprecher, den du dann halt da immer gut reinsteigen kannst, der dann halt immer so eine Zusammenfassung auch bringt.
Absolut, finde ich auch einfach, habe ich ja schon gesagt, finde ich grandios. Und der bringt es auch wirklich sehr gut rüber. Und auch mit seinen Kollegen nebendran, die dann auch immer so ein bisschen unbeholfen sind. Er ist ja wirklich so der alte, abgefragte Typ, dem eigentlich schon mittlerweile alles egal ist. Und dann links und rechts sitzen ja noch mehr Moderatoren und die sorgen auch nochmal für den einen oder anderen Lacher.
Ja, wo es in der schlechten Phase geht.
Unglaublich, aber war nur ein gottverdammter Hit.
Wir sind auf Sendung, das dürfen Sie nicht sagen.
Sie glauben doch nicht, dass noch ein Schwein hinhört.
Ja, genau. Ja, super. Genau, es taucht aber in dieser ganzen schönen Passage noch ein neues Problem auf, weil der Super-Powerwerfer Warren irgendwie scheint doch ein bisschen Probleme mit seinen Augen zu haben. Kommt jetzt immer mehr und mehr raus. Und man findet raus, dass er blind ist wie ein Maulwurf. Und er bekommt eine Brille. Und erstmal so ein Behelfsmodell, was er dann später dann ikonisch in seinem Look anpasst. Aber damit verbessern sich die Spiele auch direkt. Und im nächsten Spiel pitcht er auch direkt besser.
Ja, also das ist schon sehr, sehr, eigentlich, wenn man sich überlegt, sehr plump. Also
das hätte ihm auch schon vorher auffallen
ja,
können.
Ja, also das ist schon, also ja, das ist halt eine Komödie, deswegen passt's. Darf man das nicht hinterfragen.
Genau, das sind einige Dinge, die man nicht hinterfragen sollte, genau. Da gibt's in der Passage, die du gerade beschrieben hast, gibt's ja auch, also ich glaube, dass es falsch übersetzt ist, irgendwie, da gibt's ja diesen Moment, wo auch sein Problem mit dem von angesprochenen Haywood von den New York Yankees immer wieder kommt, dass der gegen den überhaupt nicht performt, der Rick Vaughn, ne, dass der gegen den immer einbricht und dass der immer direkt einen Homerun mit seinen ersten Bällen schlägt und dann kommt's auch zu so einem Grand Slam Homerun, das bedeutet, wenn alle drei Basen besetzt sind und dann der Schlagmann einen Homerun schlägt, dann gibt's direkt 4 Punkte für die angreifende Mannschaft. Das schafft er die New York Yankees auch, weil Rick Vaughn irgendwie so viele Fehlwürfe hat. Und da glaube ich, dass es 12 sein müssten, weil es sind immer 4 Balls, die man werfen darf, bevor einer weiterziehen darf. Mhm. Yep. Ich glaube, im Film wird 9 Fehlwürfe gesagt. Aber da will ich mal nicht korinthenkackermäßig sein. Das ist Sebastians Aufgabe.
Ich kann mich nicht daran erinnern, ob er 9 oder 12 sagt. Wir werden es dann jetzt einfach einspielen.
4. Fehlwurf. 8. Versuch. So tief, 12. Fehlversuch. Und so besetzen die Yankees alle 3 Bases, ohne dass sie auch nur einen einzigen Ball geschlagen haben.
Aber das ist so wirklich alles sehr gut, wie du schon gesagt hast, auch so gezeigt werden, wer ist wer. Wir werden langsam besser und wir wägen uns so langsam dem dritten Akt entgegen.
was ich noch kurz sagen will, also in dieser Sequenz einmal verfolgt er sie aber mit seinem Wagen. Und das ist ja so ein heruntergekommener, was weiß ich nicht, Ford.
Ja.
Mit Rost und was weiß ich nicht. Und er ist ja bei diesem Essen, wo er dann gefragt wird, wie viel sie denn da verdienen.
Ja, das hast du auch gelesen.
Er sagt, unterste Tarifgruppe. Und ich habe mir auch schon mal gedacht, hey Alter, also auch wenn du dir so anschaust, wie die leben, also die wohnen ja dann in einer WG anscheinend, der Tom Berenger und der Charlie Sheen, die Charaktere, in so einer runtergekommenen WG. Das Minimum damals war Jahresverdienst für den, also im amerikanischen Profisport ist ja alles geregelt, wie viel man verdient am Anfang. Ja. Oder was Mindestbezahlungen sind und wenn du deinen Vertrag nicht selber aushandelst, wenn du nach dem Drafting und so weiter, also wie viel du dann da kriegst. Und das, der Mindesttarif sind $60,000 im Jahr. Was damals war das Durchschnittseinkommen 30.000, also das Doppelte vom Durchschnittseinkommen. Und er ist ja auch schon ein altgedienter Spieler, ungefähr genauso wie der Dorn. Und der Dorn wohnt in einer Villa und fährt einen Rolls-Royce. Und er, also entweder kann er überhaupt nicht mit Geld umgehen.
Das wäre meine Theorie.
Oder hat so viele Vaterschaftsklagen an dem Hals, wenn er sie so mit Frauen umgeht, dass er da die ganze Zeit irgendwie was, also ich Alimente zahlen muss. Aber es ist schon arg übertrieben, wie er dargestellt wird, wie er lebt.
Ja, aber du und ich kennen auch genügend, können jetzt sofort 5 Namen nennen von Sportlern, die es nicht geschafft haben mit Geld. Die sehr viel Geld verdient haben, aber ich
trotzdem. Aber nicht während sie den Sport ausgeübt haben. Die waren dann im Nachhinein, sind sie dann pleite gegangen.
Oh, da kriege ich vielleicht auch noch den einen oder anderen Namen zusammen. Aber okay. Da gibt es schon ein paar Spieler, die spielsüchtig waren oder sonst irgendwas. Hast du ja schon ein paar Mal gehabt, die dann irgendwie abgebrannt sind oder so. Die verdienen ja alle einen Sau viel Geld.
Aber das ist ja bei ihm da nicht der Fall. Also es wird ja gar nicht erwähnt. Also,
ja, aber am Anfang wird er als Alkoholiker, da sitzt er vollgesoffen in Metzgero und da liegt auch noch irgendwie eine Dame noch im Bett irgendwie. Und er scheint es ja mit der Treue oder beziehungsweise mit der Monogamie nicht ganz so ernst zu nehmen. Aber gut, an dem haben wir es ja schon abgearbeitet. Genau, es kommt auch nochmal irgendwie so diese Rivalität zwischen Rick Vaughan und Dorn. Die Namen ähneln sich auch so gerne. Wird auch nochmal irgendwie unterstützt, dass er so in einem Spiel gibt er sich nicht richtig Mühe, könnte den Ball erreichen, erreicht ihn aber nicht. Und dann kommt auch nochmal der Taylor jetzt als Kapitän seiner Mannschaft, der dann auch seinem Mitspieler sagt, so pass mal auf, Alter, wenn du dich nicht anstrengst, fliegst du aus dem Team. Und dann, wie sagt das Original, dann schneide ich dir die Nüsse ab.
Ja.
Schneide ich dir im Namen von uns allen die Nüsse ab, du miese Ratte.
Möchte jemand Kaffee?
Auch hier, da ist er wieder gezeigt als der Kapitän, der die Mannschaft zusammenhält, der guckt irgendwie, dass die Leute sich alle anstrengen, weil sie haben ja jetzt ein Ziel. Ist das schon gesetzt eigentlich?
Was auch wieder mit dieser Story eigentlich sinnlos ist. Also es geht ja darum, dass sie sagt, dass sie umziehen, wenn sie eine gewisse Anzahl von Zuschauern nicht erreichen. Da ist es ja vollkommen egal, wie viel sie gewinnen oder verlieren.
Ja.
Natürlich hat, wenn du gewinnst, hat es Auswirkungen darauf, ob Zuschauer ins Stadion kommen oder nicht. Wenn du gewinnst, sind mehr Leute da. Aber es wird dir dann so erzählt, dass wenn sie die Meisterschaft oder halt ihre Liga gewinnen, dass sie dann gewonnen hätten und dann das Team halt bleiben könnte.
Richtig, wird nicht mehr so aufgeben.
Das ist aber vollkommen egal, weil das hat ja überhaupt nichts mit der Zuschauerzahl zu tun. Die Zuschauerzahl wird ja sonst überhaupt nicht mehr erwähnt.
Dasselbe Thema wurde ja auch bei Semi-Pro aufgegriffen. Kennst du den Film mit Will Ferrell? Wo er den Bärenkampf macht.
Nee, ich glaube nicht.
Und da muss er nämlich auch Zuschauer in die Halle kriegen. Und dann ist es so ein Base. Also kann ich auch nur empfehlen. Sehr guter Sportfilm. Gehört auch zu meinen Top-Sportfilmen. Geht es um ein Basketballteam. Auch so ein bisschen dieselbe Zeit.
Ach, ich erinnere mich, ja.
Ja, ja. Und er dann einen Bärenkampf macht, um die Hütte voll zu kriegen. Und dann haut der Bär ab. Aber das ist genau, das eigentlich dieses Thema, dass die Zuschauer reinkommen müssen, wird nie wieder aufgegriffen. Sondern es wird halt das neue Ziel gesetzt, die Meisterschaft zu gewinnen, was ja eigentlich das schier Unmögliche und der große Wunsch des Regisseurs ist, um es mal hier nochmal klar zu sagen. Ne? Gut, der dritte Akt beginnt und zwar kriegt die Information der Manager erzählt es dem Trainer und der Trainer erzählt es der Mannschaft. Und dann kommt der große Satz, dann gewinnen wir halt diese verdammte Meisterschaft. Und unsere Antagonistin, die Chefin, ist jetzt eine Pappaufstellerpuppe mit Adventskalender-Charakter. Für jeden Sieg darf man einen Teil ihres Kleidungsstückes entfernen und am Ende, wenn alles gut läuft, ist sie dann nackt, was auch wieder für die Behandlung von Frauen spricht in dem Film.
Aber noch ganz kurz zu dem, wir müssen die Meisterschaft gewinnen, ist jetzt aber wahrscheinlich nicht so gemeint, also ist nicht so gemeint, dass sie die World Series gewinnen, also das Finale.
Das hast du vorhin auch gesagt in der Vorbesprechung, das finde ich total interessant, weil ich gebe dir da 100% recht, das stimmt. Also alles, was du sagst, man kennt es ja, also erklär du es nochmal, weil...
Normalerweise ist es so, dass im Baseball gibt es insgesamt, oder zu dem Zeitpunkt gab es 4 Ligen, die in 2 Dachverbänden aufgeteilt waren. Es gab die American League und die National League und die sind jeweils dann nochmal unterteilt. Jeweils das erste Team aus seiner Liga kommt halt in die Playoffs und die Sieger von denen jeweils kommen dann in die World Series, was dann wirklich nach unserem Verständnis das Finale ist und die Meisterschaft. In dem Film, wenn sie von Meisterschaft sprechen, sprechen sie davon, ihre Liga zu gewinnen. Also, um dann in die Playoffs zu kommen. Weil normalerweise sind nämlich auch Playoffs, besteht nämlich aus einer Serie von Spielen, von wo du das Best of 7 gewinnen musst. Und in diesem Film ist ja das Finale ein Spiel gegen die Yankees. Und dabei handelt es sich um ein One-Playoff-Spiel. Das kommt zustande, wenn 2 Teams mit der gleichen Gewinnstatistik auf dem ersten Platz lag und die dann untereinander ausspielen mussten, wer in die Playoffs gezogen ist.
Genau.
Und das ist hier dieser Fall. Also wo die Yankees und die Indians dann am Schluss gleich viele Siege haben und deswegen dann in einem Spiel entscheiden müssen, wer in die Playoffs kommen darf. Das ist ihre Meisterschaft in diesem Film. Also nicht die World Series, sondern eigentlich ihre Liga zu gewinnen, um dann in die Playoffs. Und die sind ja dann in dem Film vollkommen egal.
Ja, ist total krass, weil so habe ich auch nie drüber nachgedacht, weil es ja vollkommen klar ist, ne? Das ist ja ein Spiel und nicht 7. Das hätte man dann anders, das hat man dann in anderen Filmen auch schon anders erzählt. Das ist eine sehr interessante Herleitung von dir. Also ich gebe dir da auch vollkommen recht, irgendwie, ja. Aber es passt wieder nicht so ganz, dass der Regisseur ja eigentlich mal seine Mannschaft, aber vielleicht ist ihm ja schon kleine Dinge wichtig, ne?
Es ist natürlich sehr schwierig zu erzählen, auf einem spannenden Niveau, so von so einer Meisterschaft von 7 Spielen, als wenn du jetzt ein Spiel dann präsentieren musst.
Absolut.
Als Finale.
Ja, klar. Die Zeit ist ja auch nicht, ist ja auch jetzt nicht so ein langer Film irgendwie. Das ist ja auch das Gute an dem Film, dass er sich nicht so ewig Zeit lässt und diese ganzen, bis auf das eine Randgeplänkel da nicht so ablenkt, sondern das ist ja ein Film, der wirklich kaum Längen hat. Das wäre dann ja immer total langweilig. Wäre dann eher was für eine Serie, hä?
Alle 162 Spiele, jede Folge ein Spiel.
Das wäre doch mal was. Ich würde es gucken. Genau, wir bewegen uns dem Finale entgegen, weil natürlich schaffen die Indians das, immer besser zu werden, ab jetzt dieses Spiel zu gewinnen und auch ihre Statistik zu verbessern. Und wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass sie im Finale stehen. Oh Wunder, es passiert tatsächlich. Und sie treffen natürlich im Finale oder in dem Spiel der Spiele auf die New York Yankees, ihren Angstgegner.
Ja, und eigentlich, wenn du es dir überlegst, also wenn es ja wirklich um die 800.000 Zuschauer ging, dann haben sie das wahrscheinlich schon vor dem Spiel erreicht.
Auf jeden Fall.
Weil du siehst ja schon bei den Spielen gegen Ende der Saison, ist ja schon das Stadion immer voll.
Mit 77.000 Sitzplätzen.
Ja, ne? Also da brauchst du ja nur 10 Spiele und dann hast du die 800.000 schon fast.
Absolut richtig. Das ist auch alles so ein bisschen konstruiert.
Ja.
Genau, sie sind also im Finale und bei dem Erreichen des Finales gibt es natürlich auch eine kleine Party und die wird im Fernsehen übertragen. Da sieht dann die Frau von Dorn, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass er fremd geht, man mit einer anderen Lady da rummacht irgendwie und sie setzt sich den Plan, da jetzt eine Gegenaktion zu starten und verführt Rick Vaughn in einer Kneipe und versucht dann, also drehbuchtechnisch ist es klar, hier wird versucht, noch ein bisschen mehr Spannung aufzubauen zwischen den beiden Charakteren, aber das andere haben wir ja schon besprochen, dass ich das persönlich das jetzt nicht so clever finde, hätte man auch irgendwie anders lösen können. Ja, aber kommen wir zum Finale, weil das ist wirklich so auch, was, glaube ich, Baseballbilder in Filmen angeht, schon richtig, richtig gut gemacht und richtig top of the notch irgendwie so. Also A ist das Stadion voll, ne? Also sind zwar 77.000 Sitzplätze, aber man hat 20.000 Komparsen gewinnen können. Ich habe nirgendwo gelesen, was sie denen bezahlt haben. Ob das
wahrscheinlich nix. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die den. Allein der logistische Aufwand, jedem sein Geld zu geben, bist ja Wochen beschäftigt wahrscheinlich.
Ja, oder? Ich kann dir von Filmen berichten, wo wir 400, 500 Komparsen haben. Da haben wir teilweise 6, 7 Leute sitzen, die Leute auszahlen am Ende. Auch wenn wir das mittlerweile digital machen, das ist bei 20.000 Menschen ist das der Wahnsinn. Vor allen Dingen auch Kostüm. Ich meine, die kriegen ein Briefing, aber du musst ja trotzdem den Leuten, das ist ja in Milwaukee gedreht werden, musst du denen die Fanartikel zur Verfügung stellen. Ne? Und das ist eine Menge, das ist auch teuer. Also da sind ja sehr viele Kappen der Cleveland Indians, Fahnen, die haben auch Trikots an. Also da werden die Leute schon ausgestattet.
Aber es sind auch viele, wenn du dir die Bilder anguckst, viele, die sehr neutral gekleidet
sind. Genau,
genau,
das ist richtig so. Aber man kriegt schon so ein Feeling, dass es hier darum geht, dass da das Stadion eigentlich nur Cleveland Indians Fans drin sind. Aber es ist schon krass, es ist schon eine super Menge an Leuten und die machen ja auch richtig Stimmung. Das sagen sie auch im Making-of, dass die Leute total ausgeflippt sind und das kommt ja im Film auch richtig gut rüber, die Stimmung im Stadion. Das finde ich ja mit auch eine der Gänsehaut-Szenen irgendwie.
Die haben einfach nur dem Publikum wo gesagt, hier rastet aus. Wenn zum Beispiel jetzt Rick Warren dann ins Stadion reinkommt und ja. dass die dann auf dem Ding gestanden haben, über dem Spielern der Yankees und da ja. dann auf dem Ding rumgetanzt haben und sowas, das war gar nicht eigentlich nicht vorgesehen, sondern das haben die Zuschauer selber gemacht.
Ja, es gibt so manchmal so, wenn so eine Menge so homogen ist und irgendwie die gute Stimmung und es kommt auch so, wenn die einen guten Tag haben, machen Komparsen auch manchmal einfach außergewöhnliche Dinge und dann kommt so Magic Moments irgendwie so. Das ist schon eine super Komparsenarbeit da in dem Stadion und wenn die Komparsen auch noch mitmachen, ey, umso geiler, ne? Also ist ja umso besser. Die hatten wahrscheinlich auch alle schöne Abende da, kann ich mir gut vorstellen. Genau, und das Spiel nimmt jetzt also seiner. Wir sind jetzt auch schon, am Anfang sind wir kurz mit dabei beim Finale, beim ersten Spielzug. Aber dann konzentriert sich die Geschichte ja eher so auf das Ende hin, ne? Dann
ja, es ist auch, dieses Spiel ist auch wieder sehr gut erzählt. Also du siehst immer nur so gewisse kleine Einstellungen aus den verschiedenen Innings. Innings sind halt immer diese Abschnitte während des Spiels. Und vieles wird halt auch wieder hier über den Kommentator gemacht, der dann halt erzählt, wie das Spiel verläuft. Also, und dann immer wieder so ein Schnitt auf die Anzeigetafel, um den Spielstand zu zeigen. Also du musst nicht wirklich viel erzählen, um einfach diesen Spielverlauf darzulegen.
Absolut. Und du merkst, es ist ausgeglichen. So, hier ja. geht's gerade so. Keiner führt wirklich und.
Aber so ist es halt auch wirklich im Baseball. Also, du kannst halt wirklich so eine halbe Stunde rausgehen, dir die Wurst essen, das Bier reinschütten, kommst wieder zurück und es steht immer noch zum Gleich. Also, und dann siehst du das, was halt gerade wichtig ist.
Was mitunter bei meinem Verein gerade im Fußball auch möglich ist. Ja. Genau. Also, ich finde auch, dieses ganze Finale ist halt auch von den Baseball-Szenen und nicht nur das Finale. Der ganze Film ist halt unheimlich gut gemacht. Also, die Bälle werden richtig geschlagen, die Bälle haben richtig Pfiff. Die Leute rennen richtig, die schmeißen sich auch wirklich hin. Also man spürt es richtig, man kann das alles so richtig nachvollziehen. Es ist auch kameratechnisch absolut gut eingefangen. Wenn man Zeitlupe braucht, wird Zeitlupe eingesetzt. Wenn man eine bewegte Kamera braucht, wird eine Kamera eingesetzt. Wenn man mal eine totale braucht oder wenn man mal einen Kommentar von jemandem braucht. Das ist wirklich auch toll geschnitten, toll fotografiert. Also ich kenne kaum einen Baseballfilm, der so gutes Baseball-Feeling auch hat. Also gibt es einige gute, aber der ist schon wirklich weit oben.
Also was ich halt schon bemerkenswert finde, wir haben ja am Anfang erwähnt, dass Wesley Snipes nicht wirklich Baseball spielen kann, ist dann aber so hinzubekommen am Anfang des Films, dass jeder Ball, haben sie mehrere Versuche gebraucht, aber trotzdem ist dann doch so häufig hinzukriegen, dass der Ball dann halt immer kerzengerade nach oben wegfliegt. Das ist schon fast teilweise schwieriger, als den Ball richtig zu treffen.
Ja, klar. Aber das ist natürlich, da nimmt man sich dann halt mal einen halben Nachmittag Zeit dafür, ne? Ja. Aber dem werden auch die Arme wehgetan haben. Da kannst du.
Das gehe ich davon aus, ja.
Ja, also jetzt brauchen wir, glaube ich, im Einzelnen auf die Raffinesse der Spielzüge gar nicht so groß einzugehen, ne? Also es wird auf jeden Fall Rick Warren eingesetzt, hast du schon mal gesagt, unser Wild Thing wird eingewechselt.
Die ikonischste Szene überhaupt, die auch kulturell den größten Impact dann im Nachhinein noch hatte. Also die, wenn dann halt Rick Warren eingewechselt wird und dazu Wild Thing, wie du sagst, läuft und das ganze Stadion austickt.
Es ist einfach auch jedes Mal Gänsehaut, wenn man das guckt. Es ist wirklich auch eine super Top-Szene.
Ja, besonders, weil es hat ja so viel Einfluss gehabt, dass das gab es vorher nicht. Das haben aber dann später viele Spieler angenommen, besonders halt so Closer, also die Pitcher, die gegen Ende des Spiels eingewechselt werden, um das Spiel halt zu Ende zu bringen, dass die mit einer Einlaufmusik reingekommen ist. Das gab es vorher gar vor dem Film eigentlich gar nicht.
Das ist doch eine super Idee, ne?
Ja.
Ich finde es auch wirklich. Es wird auch noch kurz erzählt, dass Harris, der Werfer, der vor Rick Warren dran ist, auch jetzt zur Voodoo-Seite gewechselt ist. Er hat nämlich auch einen kleinen Yobu-Voodoo-Puppe neben sich stehen beim Einwerfen, dem er ja eigentlich eher nicht so gut gesonnen war. Aber auch da hat sich die Mannschaft zusammengerauft und ist zu einer Einheit geworden. Das wird jetzt ja auch da wieder mehr erzählt, dass die jetzt auch eine richtig gute Truppe sind.
Ja, kleiner Fun-Fact nebenbei, also in der 2016er Saison, das war auch diese Saison, wo es dann die Cleveland Indians sogar wirklich dann auch in die World Series geschafft haben, gab es zwei Spieler, und zwar Jason Kipnis und Mike Napoli von den Cleveland Indians, die sich zwei kleine Yobu-Statuen besorgt haben und die dann einmal im Schrein in der Umkleide aufgebaut haben und dann auch später sich dann vor einem Spiel ein Supermarkthühnchen besorgt haben, um es zu opfern, dem großen Yobu.
Ah, oh, ja, ich finde es auch. Es übrigens kann man das käuflich erwerben in Amerika als Spielfigur, Yubu, in dem als Hintergrunddesign der Spind von Serrano mit seinem Trikot. Kostet $50, wenn man sich das gönnen möchte. Auch ein sehr schöner Merchandise-Artikel. Ja, ich glaube, es spitzt sich ja so ein bisschen darauf hinaus, dass jetzt Wesley Snipes so ein bisschen zum Helden wird. Wo die ganze Mannschaft natürlich toll ist. Ich meine, Serrano schlägt einen Homerun, er schafft es endlich, einen Curveball zu erwischen, natürlich im Finale, indem er mit seinem gerade angesprochenen Jubu spricht, was er wieder nicht hilft oder sich verpissen. Was ich auch eine sehr geile
Szene. Ja, so redet man mit Göttern, ja.
Ja, ja, genau. Und dann auf einmal läuft's. Wesley Snipes, der auch am Anfang dieses Spiels einmal einen Ball an der Bande fängt, also einen weit geschlagenen Ball, gerade noch so, bevor er zu einem Homerun wird, noch fängt. Das gibt's ja ab und zu mal im Baseball, wenn es ganz knapp wird. Das ist Wesley Snipes auch persönlich.
Ja, aber auch in Zeitlupe.
Auch in Zeitlupe, aber ja, sonst glaube ich, hätte man gar nicht gesehen, dass der Ball in den Handschuh geht. Aber er ist dann doch auch nicht so schlecht. Er wird jetzt zum Helden, indem er eine Base klaut. Genau, und dann nimmt das Spiel seinen Lauf. Also sie liegen ja zurück.
Nee, da ist es durch den Home Run, den dann Dings steht es dann 2-2.
Ja,
zwei.
Serrano gleicht aus.
Es steht 2-2. Wesley Snipes schafft es, weil, also das ist vielleicht so, beim Baseball ist, es gibt ja diese drei Bases. Wesley Snipes hat es durch einen Schlag auf die erste Base gemacht, klaut dann die zweite Base und die zweite Base ist in Scoring Position. Also das ist so, ab der zweiten Base heißt es, es ist ein Spieler, der die Möglichkeit hat, Punkte zu machen beim nächsten Hit.
Genau.
Und nun kommt Jake an Schlag mal und Jake Taylor und das ist halt so die nächste ganz große Szene in diesem Film. Ja, ja. Und zwar geht er an Schlag mal und zeigt an, dass er einen Home Run schlagen wird. Also er zeigt es an, indem er halt anzeigt, wo der Ball hingehen soll. Ja, sollen wir das historisch einsortieren?
Oh, ich glaube, könnte jetzt ein bisschen weit führen, aber ich habe mich als Jugendlicher immer gefragt, so, okay, aber ist das nicht sowieso das, was du machen willst? Warum zeigst du es allen irgendwie so? Willst du sowieso einen Home Run schlagen?
Das ist so, als wenn du beim Elfmeter anzeigst, in welche Ecke du schießt und du schießt in die Ecke rein und der.
Oh Mann, auch wieder gut erklärt. Ja, danke.
Und das ist halt beim Baseball, das ist so, das ist halt, also es wird nachgesagt, dass das Babe Ruth ist somit einer der größten Baseballspieler aller Zeiten aus den 30er Jahren bei den Red Sox und dann später bei den Yankees. Und ihm wird nachgesagt, also es gibt Bilder, wo er halt ins Outfield zeigt. Also das Problem ist, Babe Ruth hat später in Interviews, hat auch mal wieder seine Meinung dazu geändert und erzählt, wie es war. Aber es wird ihm halt nachgesagt, dass er angezeigt hat, dass er einen Home Run schlagen würde. Und das hat er dann auch gemacht.
Ja. Glückwunsch.
Ja, also.
Ja.
Und ja, also das gab's halt nur einmal wohl bisher. Also. Ich weiß, dass wir, also nachdem wir den Film gesehen haben, alle immer einen Schlag mal gegangen sind und haben immer angezeigt, dass wenn raushaut.
Das wollte ich
gerade. Keiner hat sie hingekriegt. Also, das ist natürlich
nicht. So. Ja. Das ist doch so ein bisschen, du meinst, es ist ein bisschen so, wenn man sagt, ich schmeiß jetzt das hier direkt in die Mülltonne und dann trifft man sie.
Ja, also, aber die Mülltonne ist dann halt irgendwie 30 Meter weg oder sowas.
Ja, ja, auf jeden Fall gute Aktion. Er zeigt an, dass er einen Home Run schlägt und dann lässt er den Ball nur abtropfen. Ja, ein
sogenannter Bunt. Also er schwingt nicht richtig, sondern hält den Schläger hin, dass der Ball einfach halt ganz kurz.
Und alle Yankees sind drauf reingefallen.
Und ja, und das ist halt so, wenn du halt, zeigt halt vorher an und es gibt ja auch eine Verteidigungsposition, du stellst dich ja so ein bisschen hin nach dem, was du denkst, wo der Ball hingehen wird. Und wenn halt der Typ anzeigt, dass er ihn rausschlagen wird, stellst dich halt ein bisschen weiter nach hinten. Das wird jetzt in dem Film aber gar nicht gezeigt, glaube ich. Dass die, nee. Nö, also dann, ja. Aber auf jeden Fall ist dadurch dann halt dieser Bunt dann einfacher. Und er ist halt ein alter Spieler mit kaputten Knien. Und deswegen, es ist halt so von den Regeln her, dass wenn du den Ball schlägst, musst du die erste Base berühren, bevor der Ball irgendwie an der ersten Base ist, sonst bist du aus. Und das ist halt für einen langsamen Spieler immer recht schwierig, wenn du den Ball halt nicht wirklich weit raustrischst.
Ja, ich stelle dir gleich noch privat noch eine andere Frage. Mhm. Die führt jetzt hier wieder zu weit, weil ich mir immer denke, warum schmeißt der denn dann der Yankee einfach erst zur First Base?
Ja, weil es sind ja zwei aus. Wenn sie wenn sie den Jake an der ersten Base ausmachen, ist der Schluss.
Vorbei, ja.
Dann ist es egal, ob noch irgendein anderer durch den Schlag ins Ziel kommt oder nicht.
Naja, okay. Ja, das macht Sinn. Okay, haben wir auch geklärt.
Jupp.
Wer dazu mehr wissen will, schreibt
mir.
Ja, schreibt Sebastian explizit. Der kennt sich wirklich sehr gut aus. Ja, und durch diesen Trickspielzug passiert das Unglaubliche. Im Deutschen holen die Indians die Meisterschaft im Kommentar. Aber sie gewinnen das Spiel und wir sind im großen Happy End. Und auf einmal sind Trikots, die gerade noch dreckig waren, wieder sauber.
Echt? Genau, okay, habe ich gar nicht drauf geachtet.
Ja, das gibt's auch irgendwie. Und alle Rivalitäten sind beendet. Man umarmt sich. Und finally, und mit am wichtigsten in dem Film ist, dass Reni Russo im Stadion steht und zeigt, dass sie ihren Ring, ihren Verlobungsring in die Ecke geschmissen hat. Und finally.
Ja, aber nur weil er die Meisterschaft gewonnen hat. Sonst wäre sie nicht zurückgekommen.
Genau, wieso? Und dann in der gemeinsamen Zukunft steht nichts mehr im Wege. Kinder sind erwünscht. Ja. Ja, es ist wirklich.
Also, was ist die Moral? Leute, lasst euch von den Frauen nicht sagen, was sie wollen. Wir wissen es besser.
Ja, Stalking hilft.
Stalking hilft, ja. Ja,
es ist wirklich bitter, 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 bitter. Das war natürlich nur ein Gag. Aber das eigentliche Positive an diesem Film ist, dass die Indians die Meisterschaft geholt haben und dass sie am Ende natürlich ihr Ziel erreicht haben. Und das ist ja auch das, worum es uns eigentlich auch geht in dem Film.
Und dein Lieblingsspruch kommt noch.
Ich krieg einen afrikanischen.
Auch sehr problematisch, oder?
Auch sehr problematisch, ja. Ja, da hat man halt früher auch nicht drüber nachgedacht, ne? Ja. Weil ich habe es auch nie verstanden. Also erst und dachte mir so, jetzt weiß ich, was es bedeutet. Und auch so, er sagt ja auch immer einmal ums Karree Milchbrötchen. Also er gibt ja auch einmal Konter, ne? Die geben sich ja auch immer sehr krasse Zitate, wenn sie da ihren Gegnern gegenüberstehen. Da hat er auch dieser glorreiche Satz, wie geht's deiner Frau und meinen Kindern? Ja. Das sind so diese Frotzeleien, die sich da, glaube ich, im Baseball immer, das zeigen die ja in den anderen Filmen genauso.
Das ist auch so. Also Baseball ist der Trash-Talk. Trash-Talk überhaupt schlecht, weil du stehst halt auch als gegnerisches Team sehr lang nebeneinander, die Spieler.
Ja, und du hast ja auch, das hast du ja in anderen Sportarten auch, also das ist natürlich auch irgendwie so gang und gäbe und dass natürlich da auch der Rassismus leider eingezogen ist, immer ist ja auch klar und gerade in Amerika hat man diese Rassenprobleme. Also wir kommen erstmal zum Fazit des Films oder wollen wir da einmal kurz nochmal drauf eingehen, weil das haben wir ja am Anfang auch gesagt, dass wir nochmal zu dem Thema, warum das nicht mehr die Cleveland Indians sind.
Ja,
also die haben wir ja auch schon erwähnt, dass es die Guardians sind und dass man aus kultureller Aneignungsgründen sich dazu entschieden hat, auch diese sehr befremdlichen Logos auch irgendwie zurückzuziehen und auch den Namen Indianer, der den Ureinwohnern auch überhaupt nicht gerecht wird und dass es auch eher ein Sport ist von Menschen mit weißer Haut.
Ja, besonders weil es ja auch einfach vollkommen falsch ist, Indianer.
Ja, also, es ist falsch, ja, genau. Also wir sind nicht in Indien.
Ja, also und das Problem ist es ja auch noch dann dieses Maskottchen, das hat ja auch einen Namen.
Shifahu.
Genau, naja, also auch mit Hakennase und was weiß ich nicht. Also der hat über die verschiedenen Jahrzehnte ja schon, ja, wurde er verschieden dargestellt, aber nie gut.
Ja, also ich finde auch diese Entwicklung auch, bin ich persönlich der Meinung, vollkommen richtig.
Ja.
Auch wenn ich habe natürlich eine romantische Beziehung zu diesem Film. So, und ich habe natürlich auch die Mützen getragen und ich habe auch das Logo. Ich hatte auch sogar mal eine Bomberjacke mit dem Indians und so. Das war für mich immer so ein, ich möchte gerne zeigen, dass ich diesen Film gut finde. Aber man, natürlich, wenn man drüber nachdenkt, sieht man auch, okay, das ist auch alles nicht korrekt. Und jetzt diese Entwicklung, dass man das umbenennt, das ist ja jetzt nicht nur bei den Cleveland Indians passiert, sondern auch die
Redskins.
Die Redskins, ne, im Football haben sich jetzt auch umbenannt und so. Das sind so
eine richtige Bewegungen. Aber es ist immer noch Thema. Also es gibt ja immer noch die Kansas City Chiefs spielen mit dem Ureinwohner-Thema, die Chicago Blackhawks, die Atlanta Braves. Da gibt es ja immer noch genügend Teams, die sich noch nicht umbenannt haben. Okay, man muss halt auch sagen, dass bei den Red Sox und bei den Indians das auch wirklich die krassesten Beispiele waren dafür. Ich finde es halt jetzt auch nicht problematisch, zum Beispiel, wenn du jetzt mit dieser Kappe rumlaufen würdest heutzutage.
Ja.
Soweit man sich halt darüber im Klaren ist, wo es herkommt und dass das heutzutage, also es ist ja, wird ja heutzutage dann nicht mehr genutzt, sozusagen. Es kommt nichts Neues mehr. Aber es ist halt historisch, sollte man es halt nicht verdrängen.
Richtig, das ist ein guter Punkt, ja. Finde ich auch irgendwie so. Also das haben wir uns ja auch im Vorfeld überlegt, wenn wir über den Film reden, wie wir jetzt auch mit damit umgehen, weil wir höre ich ja auch raus, dass wir beide die Meinung haben, dass das auch alles okay ist, dass man solche Vereine so umbenennt. Ja. Wenn die auch die Städte wechseln können, weißt du, dann. Und wenn es halt jemanden auf den Schlips tritt und man hat so nicht drüber, man erfährt dann den Hintergrund.
Die Indians waren ja auch nicht immer die Indians. Also vor, okay, ist es zwar schon ewig her, aber selbst von 1915 hießen sie die Naps. Davor war Cleveland die Broncos und die Bluebirds. Also das ist ja, die Indians war halt der längste Zeitraum, einfach über 100 Jahre. Das ist natürlich schon gewiss kulturhistorisch und identitätsstiftend für die ganzen Fans, aber da muss man halt drüber stehen und dann halt jetzt in der nächsten Zukunft dann halt jetzt unter den Guardians dieses Franchise halt, Franchise ja, halt irgendwie. Aber man darf das halt trotzdem nicht wegreden. Es muss halt einem klar sein, dass es zu der Geschichte dazugehört und man muss auch drüber reden. Es ist genauso wie diese Diskussion, die es dann jetzt bei Winnetou gibt. Es will keiner verbieten, die Winnetou-Filme oder sowas verbieten. Es geht nur darum, dass man die halt im richtigen Kontext sieht. Und da ist dann halt, wenn man halt einen kleinen Disclaimer davor packt oder dann halt auch in gewissen Talkrunden und sowas darüber redet oder wenn man es einfach, jetzt fällt mir nur wieder eine Awareness, also
Bewusstsein.
Ein Bewusstsein dafür aufbaut, ist das dann ja vollkommen okay. Das
sehe ich auch ganz genauso und ich finde auch, die Diskussionen sind leider immer viel zu emotional geführt, weil man sollte doch wie in einer guten Beziehung, sollte man doch einfach mal auf den, man hört sich den anderen Punkt an, man kann das auch verstehen. Ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, ey Mann, ich habe jetzt 20 Jahre lang die Indiensjacke getragen und die war mir immer heilig. Warum wird das jetzt umbenannt?
Es wird dem auch niemand verbieten, die Indiensjacke zu tragen. Man muss halt nur dann damit umgehen können, dass wenn man drauf angesprochen wird von anderen, dass die das nicht so gut finden.
Exakt, und da brennt es ja meistens die Sicherung durch. Und da sind wir natürlich auch alle so, ich meine, wir kennen ja beide die Diskussionskultur in den öffentlichen Medien und sonst was. Das ist schade einfach. Ich finde diese Entwicklungen sehr gut. Ich unterstütze das gerne. Und ich meine, wir beide haben ja auch einen Film gewählt, der mitunter da fragwürdige Punkte aufbringt. Und das haben wir ja auch mit der Frauenproblematik auch angesprochen. Ja, ich finde die Filme trotzdem sehr wichtig, weil sie halt auch zu unserer Entwicklung beigetragen haben, auch zu unserer Liebe zu Filmen. Mhm. Und der Film hat sowieso damit zu tun. Ich liebe den Film für seine Atmosphäre, vor allen Dingen in den Sportbereichen. Das finde ich einfach ganz großartig. Man will immer Teil dieser Mannschaft sein, finde ich, wenn man den Film guckt. Man wäre gerne Teil davon oder auch ein Spieler. Ich finde diese 80er-Jahre-Synchronisierungs-Meilensteine, also diese Sätze, diese Zitate, die sind einfach brillant. Auch wenn sie teilweise nicht mehr okay sind, da muss man sich auch ein bisschen...
Und viele Sachen sind halt nicht englisch-original ins Deutsche, sondern da ist halt wieder dieses Typische, was in den Deutschen in den 80ern typisch war, halt so ein bisschen mehr eigener Humor reingebracht.
Exakt, und der funktioniert halt auch leider in Deutschland. Und wir haben das alles nachgesprochen und nachgespielt. Und dann hat das natürlich auch einen gewissen Impact auf uns gehabt. Und diese Emotion am Ende, der Film hat auch so einen Sog. Der nimmt dich von Anfang mit. Und das ist halt diese Underdog-Geschichte, die immer wieder gut funktioniert, wenn die gut erzählt ist, dass du da am Ende auch mitfieberst beim 100. Mal, dass sie dieses scheiß Spiel gewinnen. Ne?
Ja, also wir hatten zum Beispiel bei uns damals im Verein auch einen schwarzen Mitspieler, der Danny. Der war die schwarze Perle einfach.
Ja, würde man heute auch nicht mehr so machen.
Wahrscheinlich nicht.
Ja. Ich habe jetzt hier, als ich hier mit meiner Frau darüber gesprochen habe, habe ich auch über meine Erfahrungen mal eben in der Umkleidekabine und wir hatten früher einen türkischen Mitspieler, ich sage jetzt mal keinen Namen, aber der Kollege war grandios, also was ein begnadeter Fußballer, das war so ein Futler von so einem Mario Götze-Typ und der hat natürlich auch in der Umkleidekabine sein Feuer gekriegt. Und so im Nachhinein sagt man sich so, okay, warum haben wir das getan? Aber er hat uns ja genauso irgendwie, weißt du, man hat sich so gefrotzelt. Mhm. Und man hat leider immer dieses blöde, du siehst anders aus, Thema damit reingebracht, was man halt so als Jugendlicher auch gemacht hat. Aber es war trotzdem unser bester Freund. Also man hat sich gefrotzelt, obwohl man irgendwie unterschiedlich war. Das war vollkommen egal. Es war halt bloß ein Grund, um sich so ein bisschen zu ärgern. Aber die ganzen Probleme der Mannschaft haben wir in der Umkleidekabine besprochen. Und ich finde, wenn du mal mit 30 Mann zusammen nackt geduscht hast, dann sind die Probleme irgendwie...
Machst du das nicht täglich?
Nicht mehr.
Ah, okay.
Ich stelle mich immer hier vorne an die Sporthalle und frage, ob ich mitduschen darf mit meiner Tasche und meinem Handtuch. Hallo! Das waren gute Zeiten, Amy. Das war
was, wo du vor der Ding standst, gefragt hast, ob du mitduschen darfst?
Das wäre geil. Das ist eine schöne Idee für einsame Abende. Ja. Nein, es war wirklich, also bei uns in meiner damaligen Fußballmannschaft war das ein sehr guter Ort, wo man auch gut miteinander umgegangen ist, auch wenn man sich geärgert hat oder auch blöde Sachen gesagt hat. So, man hat die Sachen aber miteinander ausgetragen und das fehlt mir heutzutage auch ein bisschen, dass man nicht alles immer so auf die Goldwaage legt, sondern dass man auch mal die eigentlichste Message daraus hört, sondern dass wir uns eigentlich sehr gerne hatten. Und das macht halt eine gute Umkleidekabine ist sehr wichtig für eine Mannschaft. Ja, warum hat der Film denn dir gut gefallen? Das habe ich noch gar nicht rausgehört. Oder findest du jetzt den Film scheiße?
Nee, also immer noch einer meiner liebsten Sportfilme. Ja, natürlich ist das mit der Liebesgeschichte schon. Die nimmt man halt jetzt mit, sagen wir es mal so. Nee, aber ich weiß nicht, warum er mir gefällt. Also es sind dumme Sprüche. Es sind dumme Kerle in der Umkleide, die sich frotzeln. Eigentlich ist es ein dummer Film, aber
jedes Mal wieder drauf reinfallen, gell? Dass wir die Filme, die wir auswählen, am Ende sagen müssen, ach, eigentlich. Nee, ich bleib dabei, Emmy. Ich finde, ich habe diese Atmosphäre, liebe ich in dem Film, Emmy. So, und das ist so, ich meine, du hast danach mit Baseballspielen angefangen.
Ja.
Ja, das ist so, das hat einen total, und wir haben einen Film geguckt oder gut gefunden von was, was wir nicht richtig verstanden haben. Es ist die Musik ist auch gut, das muss man auch nochmal erwähnen. Man kann den auch gut als Gruppe zusammen gucken. Das war ja ein Film, den wir zusammen alle geguckt haben. Weißt du, so ein, wenn wir irgendwie einen Filmeabend unten im Keller gemacht haben, haben wir den Film doch auch bestimmt 2-3 Mal geguckt und hatten alle zusammen eine gute Zeit und haben gelacht. Das ist so ein Film, der verbindet so viel miteinander. Diese blöde Geschichte mal ausgeklammert, aber da haben wir uns damals irgendwie schon drüber aufgeregt. Irgendwie weiß ich noch, dass wir alle unten im Keller saßen. Wir beide haben den Film auch unten im Keller
gemacht. Ja, also sagen wir es mal so, also das ist ja, also die Baseball-Geschichte ist ja wirklich diese typische Underdog-Geschichte, raufen sich zusammen, um dann halt erfolgreich zu sein. Und die funktioniert ja eigentlich immer ganz gut. Also da brauchst du nicht viel, also von der Geschichte her, von der Story her, brauchst du da eigentlich nicht viel, um das dann auch gut zu erzählen. Das, was dann halt, was du dann brauchst, ist gute Charaktere und in diesem Film halt, weil es eine Komödie ist, gute, dumme Sprüche.
Absolut.
Und die hat's eigentlich, wenn du die Liebesgeschichte weglässt.
Ja. Ganz genau. So würde ich es auch zusammenfassen.
Weil ja auch der Jake ist ja eigentlich ansonsten, wie gesagt, als Kapitän ist das auch ein cooler Charakter, wie er mit Frauen umgeht, ist halt No-Go.
Habe ich auch früher nie drauf geachtet, weil ich habe auch nie so mit einer Frau geredet.
Ja, sagen wir es mal so, als wenn wir den Film früher gesehen haben, haben wir die Sportteile geguckt und wenn dann die Liebesgeschichte ging, sind wir in den Kühlschrank gegangen. Und da, am Kühlschrank ein Bier zu holen oder haben gepisst, ja, also irgendwas in der Art war es halt.
Sebastian, gepinkelt.
Gepinkelt, okay.
Ja, klar, es gibt da so ganz viele Features, irgendwie so, wer mit wem getrunken hat. Die hatten, glaube ich, auch eine sehr gute Zeit da bei dem Filmdreh, das ist auch ganz klar.
Ja, das ist ja der Vorteil bei so einem Film mit so einem großen Cast, du hast auch nicht immer unbedingt jeden Tag so viele Drehzeit, oder?
Ja, genau.
Das heißt, du hast viel Freizeit für dich als Schauspieler.
Ja, und vor allen Dingen, also, dass sie einen zweiten und einen dritten Film, also nicht alle, aber ein paar da mitgemacht haben, spricht ja auch für die Stimmung am Set. Also das muss schon alles richtig gut gewesen sein. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, der so ein bisschen Bock hat auf mal was anderes im Sport, irgendwie sich mal so ein Baseballspiel mal anzutun. Man muss die Regeln kennen dafür, dann ist es gut. Irgendwie. Man muss sich da einmal durchbeißen, weil wenn man die Regeln nicht versteht, muss ich sagen, dann kann es auch sehr schnell langweilig werden. Man kann auch Pech haben mit dem Spiel.
Ja, so einen 1-0 über 4 Stunden. Obwohl sie haben was in diesem Film noch nicht der Fall ist, aber was von regeltechnisch her, was die Zeit verkürzt, es gibt jetzt eine Uhr, die anzeigt, wie lange der Pitcher brauchen darf, bis er den Wurf macht. Also das hat das Spiel ziemlich verschnellt.
Definitiv, ja. Da gibt es aber auch wirklich, da habe ich auch mal so Videos aus der Vergangenheit gesehen, da steht ja fast 3 Minuten und überlegt was er werfen soll. Also es ist ein cooler Sport. Ja, über das Merchandise-Artikel habe ich schon geredet. Es gibt sogar ein Videospiel, aber ich habe nirgendwo Bilder davon gefunden.
Okay.
Es gibt ein offizielles Videospiel, aber das wird genauso ein erbärmliches.
Also es ist ein Baseballspiel. Es geht nicht darum, der Frau hinterher zu schleichen.
Das wäre wahrscheinlich das bessere Spiel. Oh Gott, stell dir das mal vor, wie schlimm. Irgendwie so ein Jump'n'Run. Nee, es wird wahrscheinlich so ein blödes C64-Baseballspiel im Diamond-Format sein. Genau, diese Jobu-Puppe, wie gesagt, die fand ich sehr lustig für $50. Die muss man aber aus Amerika bestellen. Es gibt die Trikots, die sind aber schweineteuer. Schweineteuer, also ich glaube $200 kosten die Trikots. Gibt's auch gefaked, kann man sich dann überlegen, wenn man das möchte. Aber auf den Trikots ist natürlich auch überall das alte Logo drauf, was wir ja gerade gesagt haben, jetzt auch nicht mehr das aktuelle ist und auch aus gewissen Gründen zurückgezogen wurde. Was kann man noch sagen, lieber Sebastian?
Keine Ahnung, Jobo braucht einen Refill.
Ja?
Okay. Oder?
Dann bleibt mir nur zu sagen, dieser Podcast wurde eben präsentiert von irgendeine Zigarette.
Also irgendeine Zigarette, ja.
Ja, irgendeine Zigarette. Ja, es war wieder schön. Wir versprechen, fleißiger zu werden.
Das versprechen wir jetzt und dann wird es trotzdem natürlich wieder ein Jahr.
Als ob uns da jemand da einen Strick draus dreht. Nein, wir haben ja Selbstbock. Es macht ja total Spaß, über die Filme zu reden. Jetzt sind wir auch wieder trotzdem bei 2 Stunden. Aber trotzdem haben wir irgendwie viele coole Punkte. Also, ich finde, da kommt schon was bei rum. Und vor allen Dingen wird unser. Wievielte Folge ist das jetzt gerade?
Lass mich nachgucken. Sekunde. Das ist jetzt der 14. Film, den wir besprechen.
Geil. Und dann noch 6 bis zum Jubiläum. Also der 14. Film, den wir besprechen, ja, das muss mehr werden, definitiv. Und den nächsten Film haben wir ja auch schon ausgewählt.
Mhm.
Und dann gehen wir jetzt in die Planung. Also da freue ich mich drauf, wenn es wieder heißt, die Reminiszenten, gesponsert von irgendeiner Zigarette.
Jetzt bin ich gerade überlegt, klappt das beim nächsten Film mit der Zigarette? Ich glaube nicht.
Ja. Ja, wenn ihr uns sponsern möchtet und ihr seid zufällig eine Zigarette, wir haben Interesse.
Ist egal, ob ihr eine Zigarette, Alkohol oder irgendwas anderes seid.
Ja, wir machen alles, wenn der Preis stimmt.
Wir sind wie René Russo.
Hey. Was ein schönes Schluss. Das ist.
Also in diesem Film nur.
Ja. Also, es war wieder herrlich mit dir, Sebastian. Ja. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Auf jeden
und
Fall.
Wenn ihr uns da draußen weiterempfehlen möchtet, seid herzlich eingeladen.
Ja. Dann vielen Dank, bleibt gesund und bleibt uns heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.